Schön, dass Sie dabei sind beim Doppelpass aus München aus dem Airport Hilton. Die Bundesliga ist in der Pause, aber die Länderspiele interessieren uns natürlich auch. Die deutsche Mannschaft 4:3 gewonnen am Freitag in Basel gegen die Schweiz. Darüber sprechen wir, über einen fantastischen Flo Wirtz und über die Sorgen hinten und natürlich auch über die Bundesliga. Sie haben die Themen ja gerade schon mitbekommen. Wir warten noch auf unseren ersten Gast. Almut Schuld ist gerade erst gelandet. Hier in München wird gleich zu uns kommen. Ich bin sehr froh, dass unsere Band da ist. Hajo von Hadeln und Band. Und dass unsere Runde schon bereit ist für die heutige Diskussion. Unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger ist hier. Schönen guten Morgen. Von RTL Heiko Wasser. Heiko, grüß dich. Außerdem mal wieder bei uns in der Runde. Freue mich sehr auf Alfred Draxler. Hallo Alfred. Und er sieht heute hervorragend aus. Unser, ihr Stefan Effenberg. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Und die bringt uns Ruth Hofmann. Schönen guten Morgen, Ruth.
Immer gerne. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, letzten Sonntag haben wir ja hier live im Doppelpass die Entlassung von Sebastian Kehl verkündet. Und einen Tag später wurde auch schon der Nachfolger bekannt gegeben beim BVB als Sportdirektor. Ole Bug kommt von der SV Elversberg, hat sich dort zuerst als Scout, dann Sportdirektor, dann sogar Sportvorstand einen Namen gemacht. Hat auch übrigens ganz gut Fußball gespielt. Wir kommen später noch ein bisschen genauer auf ihn. Hören erst mal rein, was Lars Ricken zur neuen Personalie sagt.
Ein mir nahestehender Berater dieses Vereins hat mir mal gesagt, okay, Qualität bleibt dann auch Qualität, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga. Und Ole, das wisst ihr, steht natürlich auch für das Gespür für junge Talente, aber auch genauso eben ein Kader zu bauen, der erfolgreich ist. Und das ist natürlich auch für uns extrem wichtig, weil wir haben natürlich schon auch den Anspruch, möglichst erfolgreich zu sein. Wir können nicht wie andere auch ambitionierte Mannschaften vor der Saison sagen, okay, wenn wir Sechster, Siebter werden, dann haben wir unsere sportlichen Ziele erreicht.
Nee, sie wollen Titel holen. Und das ist unsere Frage der Woche. Kann Ole Bog den BVB wieder zu Titel führen? Sagen Sie ja, er wird genau die richtige Mannschaft zusammenstellen. Oder glauben Sie nicht daran, dass man zum Beispiel diese Bayern-Dominanz, die aktuell vorherrscht, endlich mal wieder brechen kann? Also unsere Frage der Woche, machen Sie gerne mit.
01379011011 ist die Nummer zum Dopafon. Lassen Sie gerne Ihre Meinung da. Wir kommen in der Sendung später zum BVB, wollen jetzt zunächst mal mit der Nationalmannschaft beginnen. Und werden uns dieses Spiel jetzt noch mal zu Gemüte führen. 4:3 in der Schweiz, in Basel. Ein toller Flo Wirtz, aber eben auch Probleme.
So kann man definitiv ins WM-Jahr starten. 4:3 gewinnt die DFB-Elf gegen die Schweiz. Ein 7-Tore-Spektakel und einer hatte richtig Lust. Florian Wirtz, 2 Tore, 2 Vorlagen. Der Superstar vom FC Liverpool bekommt Lob von allen Seiten.
Der küsst den Ball. Wo er ihn hinhaben will, kommt er immer hin. Da ist nichts Zufall. Wir können uns glücklich schätzen, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben.
Ich glaube, der Lothar hat ihm 1+1 Plus mit Sternchen gegeben. Der wird dem Lothar widersprechen wollen.
Ein Offensivfeuerwerk, bei dem Wirtz die Hauptrolle spielt. Allerdings zeigt sich die Abwehr noch nicht in WM-Form. 3 Gegentore. Das Innenverteidiger-Pärchen Tah und Schlotterbeck wirkt oftmals überfordert. Vor allem der im Verein so überragende Schlotterbeck erlebt einen rabenschwarzen Abend. Patzt doppelt und offenbart die großen Defensivprobleme des Teams.
Mit Ball war ein bisschen unsicher, ein bisschen unkonzentriert vielleicht in einer oder anderen Situation. Klar, wenn es dann Richtung K.O.-Spiel geht, müssen wir solche Dinge schon abstellen. Das ist, glaube ich, selbstredend.
Offensiv top, defensiv weit weg davon. Der Auftritt in Basel, einer mit Licht und Schatten. Festhalten kann man, Florian Wirtz ist schon bereit fürs Eröffnungsspiel, aber erreicht der Rest auch noch seine WM-Form?
Ja, das werden wir uns anschauen müssen. Aber
Stefan, bleiben wir mal bei Florian Wirtz. Er selbst hat gesagt, wahrscheinlich mein bestes Länderspiel. 4 Scorerpunkte. Wie hast du ihn gesehen? Ja, ist das das, was wir von ihm erwarten können in Zukunft?
Ja, erwarten können, aber das, was er auch kann. Er war herausragend, aber wir sollten nicht nur alles an einer Personalie festmachen. Um eine ordentliche oder erfolgreiche WM zu spielen, braucht es alle Mannschaftsteile im Endeffekt, die funktionieren. Aber er ist natürlich in der Lage, ein Spiel auch zu entscheiden. Hat eine schwierige Zeit gehabt in Liverpool. Ich glaube, er fühlt sich jetzt gerade mit den Jungs der Nationalmannschaft sehr wohl. Das hat man gesehen, diese Spielfreude, diese Leichtigkeit, die er ja auch immer gehabt hat, auch bei Leverkusen, ist auf jeden Fall ein Fund für uns. Aber nochmals müssen viele Dinge zusammenpassen, dass wir uns wirklich auf die WM dann freuen können.
Hat ihm dieser schwierige Start in Liverpool vielleicht sogar ein bisschen geholfen? Ist er dadurch reifer geworden?
Also wie, dass es ihm geholfen hat, wüsste ich nicht warum.
Ich habe das Gefühl, er ist dran gewachsen sozusagen, weil er diese Schwierigkeiten überwunden hat.
Ja, kann schon sein oder hoffen wir, dass es so ist. Also das ist, trotzdem muss man ja sagen, dass an der Leistung, wie er jetzt in Länderspiel gezeigt hat, er bei Liverpool noch nicht gezeigt hat. In der ganzen Zeit jetzt. Und die in England werden sich die Augen gerieben haben, als sie ihn gesehen haben und haben gesagt, so hätten wir ihn gerne gehabt für 125 Millionen. Ja, aber es war großartig, wie er gespielt hat. Und wenn er das kompensieren kann bis zur WM, ist das wunderbar.
So ist er dann ein zentraler Spieler für die Weltmeisterschaft in der Form.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings wird ein zentraler Spieler, Stefan hat es gerade angedeutet, nicht reichen für einen Weltmeistertitel oder für das Halb- oder Viertelfinale. Da muss es dann schon eine ganze Mannschaft sein. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es neben Jamal Musiala, der ja noch nicht fit ist, einen Florian Wirtz gibt, der eine Partie alleine entscheiden kann, der eine Mannschaft rausziehen kann aus einem gewissen Sumpf. Also das ist schon mal gut, dass Deutschland diese Sorgen jetzt nicht mehr hat.
Heiko, ich weiß, du schaust auch viel Premier League. Liverpool ist dir da auch sehr nah. Würdest du Alfred recht geben, dass diese Leistung noch nicht zu sehen war? Oder hat er sich auch da gesteigert?
Ja, er hat sich natürlich gesteigert. Er hat ja auch Scorerpunkte gemacht. Er hat auch selbst getroffen. Aber er spielt natürlich auch auf einer anderen Position meistens jetzt. Viel öfter auf dem Flügel als jetzt in der Nationalmannschaft. Da hat er wirklich zentral gespielt. Und man hat ihm das angemerkt von der ersten Minute an, dass er Bock hatte. Und ich glaube, das macht schon was, ob du 3 Meter weiter links oder 3 Meter weiter rechts spielst und ob du eben einen oder zwei nur vor dir hast oder eben nur ein Havertz und dann eben die beiden Flügelspieler.
74% Startelfquote hat er in Liverpool. Wir können mal Julian Nagelsmann zu Flo Wirtz hören.
Ja, außergewöhnlich. Außergewöhnliche Tore. Ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Das habt ihr alle selbst gesehen. Was ihn auszählt, ist einfach sein Engagement als Zehner oder seitlicher Zehner, so viel zu rennen und so viel zu ackern in allen Phasen des Spiels, ist schon außergewöhnlich. Er ist ja schon im Weltfußball ein Name und wenn er sich das beibehält, dann wird er über ganz, ganz lange Zeit ganz oben stehen bei allen Clubs, weil er einfach unfassbar gut ist. Ich glaube, der Lothar hat ihm eins plus mit Sternchen gegeben. Wer würde dem Lothar widersprechen wollen?
Dieses Engagement, auch dieses läuferische Engagement, auch gegen den Ball, ist das neben seinen technischen und taktischen Fähigkeiten vielleicht auch noch mal fast ebenso wichtig?
Ich glaube, der hat viele herausragende Qualitäten. Das hat er in der Nationalmannschaft oft bewiesen, hat er vor allen Dingen bei Leverkusen bewiesen. Ich glaube, dieses tolle Spiel jetzt von Florian Wirtz macht die Situation vielleicht für Musiala jetzt ein bisschen schwieriger oder komplizierter vielleicht. Weil ich sehe die deutsche Nationalmannschaft eigentlich, und Julian hat es ja gerade gesagt, er ist so ein Zehner oder so ein bisschen verschobener Zehner. Ich sehe Wirtz auch nicht auf der Außenbahn. Also, und Musiala sehe ich auch nicht auf der Außenbahn, aber es gibt nur eine Position für zwei herausragende Spieler dann. Und das könnte eventuell dann ein Problem werden. Aber wenn er so performt, dann führt kein Weg an Florian Wirtz auf dieser Zehnerposition dran vorbei.
Aber das zeigt ja letztlich auch, dass der FC Bayern klug daran getan hat, ihn nicht zu holen oder ihn nicht zu bekommen zu haben, war vielleicht Glück. Es haben ja viele behauptet, Musiala und Wirtz würden sich gegenseitig aufheben. Und so wie wir gerade hören, auf der Zehnerposition auch von Nagelsmann, da will Musiala ja auch hin. glaube, beide in einer Mannschaft finde ich schon schwierig.
Ja, ich glaube, das hat auch die EM gezeigt, wo sie ja versucht haben zu harmonieren. Mhm. Aber es hat nicht wirklich geklappt, ja, weil einer musste immer ausweichen.
Jetzt musste immer nach links und das hat...
Genau. Und da hatte Musiala halt die perfekte Form auch und auch diese Spielstärke. Und Wirtz ist so ein bisschen abgetaucht bzw. untergetaucht. Und wie gesagt, es könnte eine Baustelle werden.
Diese Zehnerposition ist ganz interessant, weil im Nachgang wurde das ja dann Flo Wirtz, als es die Verhandlungen gab mit den Bayern, nachgesagt. Der hat sich nicht nach München getraut, weil Jamal Musiala da auf der Zehn spielt. Ich bin grundsätzlich der Meinung, gute Fußballer können immer miteinander Fußball spielen.
Und, 3 Euro. Komm, warte, ich schreck mal vor.
Ich bin null drauf vorbereitet gewesen.
Ja, vergiss es. Ich mach das mal
für dich. Aber das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich leg's dir hin.
Ja, gut.
Also, es darf ja grundsätzlich...
Ich hab nur gedacht, du
kriegst es in deinen tiefen Taschen sein,
nicht raus, das Kleine.
Solche zwei guten Fußballer miteinander auf dem Platz harmonieren zu lassen. Also, klar muss dann irgendeiner vielleicht seine Pfründe aufgeben und kann nicht der Zehner sein, sondern muss über den Flügel kommen. Aber grundsätzlich für den Erfolg muss man das doch können.
Also die müssen funktionieren beide zusammen. Das Deutsche Fußballmuseum macht gerade eine Sonderausstellung über Musiala und Wirtz. Also die sehen die WM wirklich mit den beiden.
Naja, und wenn Musiala...
Was mich irritiert, sind die schon im Museum, die drei?
Nein, ich habe gesagt, das Deutsche Fußballmuseum macht eine Ausstellung. Die haben da so Bilder und Filme und so.
Also ich glaube einfach in dem System, und das ist ja das System der deutschen Nationalmannschaft, ist ja dieses 4-2-3-1. Da gibt es eben nur diese eine Zehnerposition. Und ich glaube, dass die Nationalmannschaft über die Außen einfach auch vom Speed lebt. Ja. Und das sehe ich bei den beiden dann aber auch nicht.
Trotzdem glaube ich, wenn beide bei 100% sind, das ist bei Jamal Musiala noch nicht der Fall, dann wird er nicht entweder oder. Dann sitzt einer von diesen Weltklasse-Spielern auf der Bank. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt abbrechen, weil ganz, ganz wichtig ist, dass Musiala schnell gesund wieder fit wird bei 100% oder 100% hat. Und wenn wir ihn denn haben, dann ist es ja die Herausforderung und die Aufgabe vom Nagelsmann, da eben die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Auf jeden Fall hat sich Hugo Etiquité geäußert auf X, glaube ich, zu dem Länderspiel von Flo Wirtz. Und grob übersetzt heißt, sie werden es verstehen. Sie werden, Instagram ist es, also nicht X, sie werden es verstehen. Wird er noch ein bisschen zu kritisch gesehen, Wirtz, jetzt nach dieser Anfangszeit in Liverpool? Oder wie deutest du das, dass sein Mitspieler in Liverpool das so sagt, jetzt sehen sie es endlich so ungefähr, wie gut du bist?
Ich glaube, das Posting war an den englischen Markt gerichtet. Also, das merkt man ja auch hier in der Runde oder auch im Publikum. Florian Wirtz steht ja in Deutschland außerhalb jeder Diskussion. Also wir freuen uns ja, dass es so einen Weltklasse-Spieler in der Nationalmannschaft gibt. Deswegen wird er wahrscheinlich all die Experten in der Premier League...
Und das war sehr hart am Anfang, ne? die Kritik an
Florian. Ja, du darfst auch nicht vergessen, der kommt für eine Wahnsinnskohle zum englischen Meister, der im Jahr davor alles in Grund und Boden gespielt hat. Und dann haben die aber auch richtig Probleme. Dann ist Isak, der noch teurere Neuzugang, gleich mal verletzt. Dann gibt es das Theater um Salah. Dann ist Etiquité auch nicht von Anfang an da. Dann hat zwischendurch auch noch mal der Argentinier aussetzen müssen. Die haben immer wieder eine neue Aufstellung. Und ich glaube, auch das darf man nicht vergessen, Florian Wirtz ist in Leverkusen quasi als der Boss einer unbekümmert aufspielenden Spaßfußballtruppe richtig durchgestartet. Und in Liverpool hat er eine Baustellentruppe mit einem Trainer, der auch um seinen Job gekämpft hat, der zwischendurch schon zweimal fast weg war.
Ja, wir können ganz kurz mal anhören, wie Flo Wirtz selber über seine Tore gesprochen hat. Ich finde das auch ganz bemerkenswert, dass er beim ersten zumindest auch sagt, ja, so ganz absichtlich war das nicht, dass der da hinten reinfällt, aber so hat er es selber ausgedrückt.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Tor. Ich würde lügen, wenn ich den jetzt genau so reinmachen wollte, aber ich wollte ihn schon aufs Tor bringen, dass eventuell vielleicht noch einer reinfliegen kann oder er im besten Fall einfach selber reingeht. Und ja, dass er dann so eingeschlagen ist, ist top.
Wie oft klappt das im Training?
Ja, wenn ich das jetzt nochmal nachstellen wollen würde, dann würde es, glaube ich, nicht so einfach klappen. Aber es muss ja in den wichtigen Momenten klappen und heute war es da.
Dass du den Ball da so scharf aufs Tor ziehst.
Doch. Er kann das. Er hat die Technik dafür. Er hat ja auch gesagt, ich wollte ihn schon aufs Tor bringen. Und dann fällt mal einer rein. Also wenn einer das kann, dann ist das definitiv
Florian Wirtz. Wenn er unabsichtlich solche Tore macht, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn er absichtsvoll
irgendwelche Dinge probiert. Ja, sein zweites Tor, das war Absicht, glaube ich. Den hat er dann, oder?
Ja, also ich hätte ihm jetzt auch zugestanden, er war für meine Begriffe ein bisschen zu ehrlich. Er hätte sich den Ruhm schon abholen können und sagen können, habe ich genauso geplant.
Naja, also auf jeden Fall ein tolles Länderspiel von ihm, muss man sagen. Wie stehst du, Stefan, zu dieser Stürmerdiskussion? Es war jetzt Kai Havertz, später kam Woltemade, Undav, der von den Zahlen klar am erfolgreichsten spielen, der deutsche Stürmer, saß nur draußen. Kannst du den Bundestrainer verstehen, dass er sich so entschieden hat in dem Länderspiel in der Schweiz?
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also grundsätzlich sind es ja keine Neuner in dem Sinne. Mhm. Sondern es sind ja spielende Neuner, die sich auch mal fallen lassen. Ob es jetzt Woltemade ist, Undav ja auch, kann ja auch seine Mitspieler sehr, sehr gut einsetzen. Havertz genauso, die da immer versuchen, so in die Räume reinzukommen. Er hat sich jetzt so entschieden, ich finde das gut für Kai Havertz, dass er auch wieder dieses Gefühl bekommt, den Adler auf der Brust zu haben, dann Woltemade reinzubringen. Ich finde auch diese Erklärung von ihm total plausibel, dass er gesagt hat, vielleicht ein Stück weit das Selbstvertrauen zurückbringen bei Woltemade. Ich glaube auch nicht, dass das Undav jetzt sehr wehtut, weil er weiß, was für eine Quote er hat in der Bundesliga. Ich persönlich bin froh, dass wir die drei jetzt haben. Und für wen er sich dann entscheidet im Endeffekt, wenn es losgeht. Ja, ich glaube, wenn alle fit bleiben und bei 100%, dann wird das sowieso nicht einfach, die Entscheidung zu treffen.
Ja.
Brauche ich einen, der eben die Größe hat, fast 2 Meter, wo ich vielleicht auch mal was wegverteidigen muss bei Standards? Oder nehme ich einen Kai Havertz oder einen Undav? Wir können froh sein, dass wir die drei, wie gesagt, jetzt haben.
Also ich habe diesen Nagelsmann-Satz, Entschuldigung, ich habe den anders interpretiert. Er hat ja gesagt, dass Woltemade braucht Selbstvertrauen.
Weil es in Newcastle nicht läuft. Ja? Undav hat es schon. Ja?
Ja, aber Undav ist nun mal der beste Stürmer, den wir haben. Also der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga. Und Woltemade hat in diesem Jahr noch kein Tor geschossen in der Premier League. Ich glaube, wenn morgen Undav wieder nicht von Anfang an spielt.
Morgen ist in Stuttgart, ich glaube schon, dass
er später. Aber kann ja sein, dass er wieder nicht spielt, weil er noch mehr Selbstvertrauen bringen will. Dann glaube ich, dass das Selbstvertrauen auch bei Woltemade, bei Undav irgendwann verschwindet. Weil er spürt ja offensichtlich nicht, dass der Trainer komplett hinter ihm steht.
Aber
das halte ich für einen Fehler.
Aber
weil er ist nun mal der beste deutsche Stürmer im Moment.
Aber er hat noch einen Satz, glaube ich, noch dazugefügt, Julian Nagelsmann, dass es ein Spiel war gegen die Schweiz, wo man hoch anlaufen muss und dass das nicht so sehr das Spiel von Undav sei, sondern eher, wenn man Ballbesitzfußball spielt, was man gegen die Schweiz jetzt nicht so hatte. Aber
das ja, wenn das die einzelne Erklärung gewesen wäre, okay, aber er hat ja diesen psychologischen Faktor mit reingebracht. Und nach der Logik dürfte er jetzt in Stuttgart Flo Wirtz nicht spielen lassen, weil der hat genügend Selbstbewusstsein, muss nicht mehr spielen, fertig, aus. Also, der hat mich genauso gewundert wie dich, Alfred. Es wird spannend, aber Gott sei Dank ist der Bundestrainer jemand, der sich gern an seinen Worten messen lässt. Aber da müssen wir ihn natürlich schon drauf festnageln, wenn solche Begründungen kommen. Er ist ja sowieso mehr so der Bundespsychologe, also da muss er aufpassen, wie oft muss der spielen, bis der wieder klar im Kopf ist, bei dem, den kann ich weglassen und so weiter. Also er hat ja kann sich kaum um Taktik kümmern, weil er sich ständig um psychologische Themen kümmern muss.
Ja, die Innenverteidiger sind auch beide auf der Liege, der Therapieliege. Ja.
Zu denen kommen wir noch, aber bleiben wir noch mal bei der Offensive und ganz generell bei diesem Gerüst, was man sich vielleicht jetzt so langsam schaffen will und schaffen muss, um eine erfolgreiche WM zu spielen. Gefährdet der Bundestrainer dann durch solche Entscheidungen und vielleicht auch durch solche Erklärungen den Erfolg im Sinne von, wir haben jetzt ein wirkliches Gerüst, das steht und da können wir uns auch drauf verlassen?
Ich glaube auch, dass Undav morgen in Stuttgart spielen wird von Anfang an. Das ist mein Gefühl. Wäre auch für Undav psychologisch sehr, sehr wichtig, dass er das Gefühl auch mal wieder hat, wirklich ein Teil der Nationalmannschaft zu sein und nicht nur irgendwo Backup und noch nicht mal Spielzeiten zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir haben offensiv gesehen ein sehr, sehr gutes Gerüst mit Alternativen und Möglichkeiten. Wir haben jetzt viel über Florian Wirtz gesprochen. Ich glaube, wir sollten mal einen herausnehmen noch dazu, der wirklich in seinen, ich weiß nicht, 30 Minuten, die er gespielt hat, nämlich Lennart Karl, der gezeigt hat, dass er auch den Unterschied ausmachen kann. Also vielleicht sollten wir da mal so einen Vergleich anstellen, Sané oder Lennart Karl.
Da kommen wir dazu.
Ja, und das ist jetzt so eine Zeit für den Bundestrainer auch, in diesem Lehrgang herauszufinden und in diesen Spielen, was mache ich jetzt im Mai, wenn es wirklich losgeht? Und das will er ja auch sehen. Das will er ja sehen. Deswegen versucht er ja das ein oder andere Experiment noch. Also ist ja kein großes Experiment, in dem er Havertz auf links hinten stellt, sondern es sind Kleinigkeiten.
Das liegt dahinter.
Ja, und es sind aber auch Kleinigkeiten, wie geht der Spieler zum Beispiel UNDAF mit dieser Situation und Ansage um? Ich glaube, das will er herausfinden für den Mai.
Und wir wissen natürlich nicht, wie die interne Kommunikation mit dem Spieler ist, zwischen dem Bundestrainer und dem Spieler, jetzt im Falle von Dennis UNDAF. Ruth, du stehst da hinten parat.
Ja.
Bin gespannt.
Ja, weil wir ja natürlich auch bei uns im Publikum heute so viele mit Nationaltrikot haben und wir feststellen können, dass die Nationalmannschaft farbenfroh wird. Ne? Wir kennen noch das pinke Trikot, das ihr anhabt von der Heim-EM und jetzt werden wir hier blau und türkis. Ihr habt euch das Trikot direkt geholt. Warum gefällt es euch so gut?
Es erinnert an alte erfolgreiche Zeiten und von daher denke ich, ist das Blau das Trikot des Weltmeisters.
Okay, das klingt sehr zuversichtlich. Also wenn man im Netz guckt, da sieht man unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen feiern es total ab und die anderen sagen, wo ist unser Schwarz-Rot-Gold? Man sieht nicht direkt, dass es mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung steht. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Du sagst schon, das trägt uns bis ins Finale. Warum bist du so zuversichtlich, dass das gut werden kann?
Ja, wir haben eine tolle Mannschaft und bis die WM losgeht, werden alle Spieler fit sein. Und warum? Wenn man dorthin fährt, muss man das Ziel haben, ich möchte gewinnen. Und das kann Deutschland.
Eine tolle Mannschaft, das heißt, am Freitag wurdest du schon überzeugt von dem, was auch Julian Nagelsmann zusammengestellt hat, wer für uns spielt. Wir haben ja hier ein paar Personalien jetzt schon heftig diskutiert. Gibt es für dich Spieler, wo du sagst, die tragen uns ganz sicher oder einer ganz besonders zum Titel?
Gut, nach dem Freitag sicherlich der Wirtz, der hat es gebracht. Aber ich denke mal, bis es losgeht, wird sich der eine oder andere Spieler noch hochspielen und wir werden eine Supermannschaft haben.
Dann hoffen wir mal, dass du recht hast und mit dem Trikot so weit kommst. Dankeschön.
Haben wir auch nicht oft Optimismus, ja, rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Und du hast gerade vom, was hast du, Bundespsychologe oder was hast du?
Bundespsychologe.
Ja, neulich bei sport1.de war eine Geschichte. Da war es der Bundeserklärer.
Die Headline stammt ja auch von mir, die habe ich dem
auch
Kollegen
von dir. Du machst ja alles bei Sport 1, das ist ja Wahnsinn.
Allerdings, ja.
Sehr gut, gefällt mir. Wie gefällt dir tatsächlich diese Rolle des Bundestrainers, der jetzt sehr detailliert diese ganzen Nominierungsschritte auch über einzelne Personen erklärt hat? Ist das ein neuer Stil, ein guter Stil?
Ja, es ist zumindest ein ungewohnter Stil. Also glaube ich, wir sind das alle nicht mehr gewohnt, wenn jemand mal Klartext spricht. Ich habe mich nach dem Interview im Kicker dann schon gewundert, wie kritisch das teilweise aufgefasst wurde. Ich mag es ehrlicherweise, wenn jemand Klartext spricht, weil, wie ich es vorher angedeutet habe, dann kann man jemanden daran messen lassen. Also dieses Kicker-Interview, diese Vorstellungs-PK, kann man sich alles im Juli, wenn Deutschland Weltmeister ist, nochmal hinlegen oder Anfang Juli hinlegen, wenn es im Achtelfinale rausgeht und abhaken. Was hat er gesagt, was hat er dann wirklich getan? Und es ist natürlich auch ein Spielertest, so ein bisschen. Also ich weiß, dass es einige Spieler gibt, die sagen, wunderbar, das ist die Gebrauchsanleitung für den Bundestrainer. Jetzt weiß ich, was ich machen muss und wie er tickt. Gibt aber auch Spieler, die das alles ganz, ganz schlimm finden, was da gesagt wurde.
Ja?
Ja.
Wer denn?
Das ist, glaube ich, jetzt was für einen kleineren Rahmen nicht hier.
Okay. Na gut, also auf jeden Fall ist das schon ungewöhnlich. Zumindest hatten wir das bisher noch nicht so deutlich, ne?
Nein, er geht da ganz neue Wege, aber ich finde, er ist nicht ganz straight in seiner Argumentation oft. Also nur ein kleines Beispiel, er lässt den Stiller erstmal ganz raus, nimmt er gar nicht erst mit in den Kader.
Dann ist er Startelf. Ne?
Und dann verletzt sich einer und plötzlich wird der Stiller nachnominiert und dann ist er auch in der Startelf. Also das kann er bei der WM natürlich nicht machen. Wenn sich da jemand verletzt, kann er nicht in Stuttgart anrufen und jemanden nachholen. Ich finde auch diese Mittelstürmerposition, wenn man von Selbstvertrauen spricht, muss man dem UNDAF, wenn man an ihn glaubt, auch dieses Selbstvertrauen geben.
Und, aber er hat es ja schon, sagt der Bundestrainer.
Naja, aber wenn er auf der Bank wird, das zumindest nicht, kann das auch verlieren irgendwann. Letztlich ist es so, wenn er Weltmeister wird, hat er alles richtig gemacht. Das aber trotzdem Ui. Ist er... Ja, nee, Ui. Nein.
Ui. Eindeutig.
Aber einiges, was er sagt, ist mir so... ich verstehe einiges einfach nicht. So wie Stefan gerade sagte, als er ganz am Anfang mal Havertz auf links hinten gestellt hat. Manchmal macht er Dinge, die man nicht nachvollziehen kann.
Aber es ist doch im Moment so, wir sind in einem WM-Jahr und du guckst ein Länderspiel, aber du hast noch nicht so dieses, also ich habe das Gefühl, auch in meinem Freundeskreis, dir fehlen noch so die ganz großen Identifikationsfiguren und die Nationalmannschaft hat ja den Ausrüster gewechselt in Sachen Auto und da fahren die jetzt mit dem neuen Auto durch die Welt und die Stars in dem neuen Spot sind Nagelsmann und Völler und noch gar nicht die Spieler. Also das ist so, das spiegelt so ein bisschen für mich wieder, wie das im Moment ist. Also die ganz großen Namen, diese Kracher, diese Nationalhelden, wo dann wirklich 80% die Namen auf den Trikots hatten, die sehe ich im Moment.
Aber haben wir die denn?
Ja, das könnte ein Flo Wirtz vielleicht sein. Ich möchte aber trotzdem noch mal bei diesen Pressekonferenzen und dem Kicker-Interview bleiben. Mario Basler hat das so interpretiert: Wenn ich so die Interviews von Nagelsmann gehört habe, vermute ich mal, dass er nach der WM zurücktritt. Hast du das auch daraus gelesen, Stefan?
Ich habe die Interviews nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was? Das stimmt ja nicht. Weißt, dass du das alles liest und alles hörst und immer vorbildlich vorbereitet bist.
Aber ich glaube, das hängt ganz einfach von der WM ab, wie sie abschneiden. Und wie es läuft. Und ich glaube, er hat jetzt die Möglichkeit gehabt mit der EM. Jetzt bekommt er die WM. Und dann muss man ein Fazit ziehen und dann sagen, wir arbeiten weiter zusammen. Oder wir beenden die Zusammenarbeit. Ich glaube, so vernünftig sollte man einfach sein. Und es kann so und so ausgehen. Ich weiß aber jetzt nicht, was der Mario...
Was er da genau... Oder warum gelesen er das so hat. Sagt. Also die Bild Alter. Macht ja jetzt, es gibt einen Schattenbundestrainer, Jürgen Klopp, der sozusagen über Nagelsmann schon schwebt, weil er bei dieser PK von Magenta TV hier in München unter der Woche eben sich wie folgt geäußert hat, auf Fragen, glaube ich, auch von dir, auch da, Stefan. Ja. Ja, also so äußert sich Jürgen Klopp zum Thema Bundestrainer Klopp.
Ich frage jetzt nicht nach dem Bundestrainerjob, aber vielleicht können Sie mir sagen, wie groß der Nervfaktor ist, dass Sie immer wieder damit in Verbindung gebracht werden. Ein Kollege hat vorher gesagt, nein, der hat ja schon auf den Promo-Fotos bei Magenta die Trainingsjacke an.
Oh, zu mir hat das Kollege nicht gesagt. Die Jacke habe ich zu Hause im Schrank hängen, die habe ich gar nicht so selten an, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich da nicht wie der Bundestrainer, ich fühle mich dann einfach, weil der eine coole Jacke anhat. Nervig ist gar nicht. Ich war mein Leben lang Trainer und das, oder nicht mein Leben lang, Berufsleben lang Trainer. Und das ist ein fantastischer Job. So, da muss man einfach mal sagen. Und es ist besser, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Leute denken, unter Umständen irgendwann in der Zukunft könnte das Jürgen Klopp machen. Als alle denken würden, der Letzte, der das machen sollte, ist Jürgen Klopp. So, aber mich nervt das null. Ich kann das halbwegs nachvollziehen, aber ich kann euch halt auch keine besseren Antworten liefern. Also das tut mir halt auch leid für euch. Und mir persönlich ist das völlig wurscht.
Aber er lässt sich schon ein Türchen offen, ne?
Ja, und dass er jetzt der Schattentrainer von Nagelsmann ist, ist auch klar. Denn man muss ja eins wissen, er ist ja auch zu Real Madrid befragt worden.
Ja, und da war er richtig sauer.
Und Trainer bei Real Madrid zu sein, ist ja für Klopp sicherlich nichts Ehrenrühriges. Mhm. Und da ist er richtig sauer geworden. Er hat gesagt, es wäre Schwachsinn und man soll ihn mit solchen Fragen in Ruhe lassen. Beim Bundestrainer aber hat er sich die Tür offen gelassen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, egal wie die WM ausgeht.
Egal wie sie ausgeht?
Nein, nicht wie sie, also ja, vielleicht sagt Nagelsmann ja, wenn er Weltmeister wird, das jetzt war's jetzt, habe ich alles erreicht, wenn er nicht Weltmeister wird. Keine Ahnung, muss man abwarten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann der DFB, sollte es denn soweit kommen, Jürgen Klopp fragen würde. Und ich glaube, er scheint auch, ja nicht abgeneigt zu sein.
Wenn er dann gerufen würde, dann... würde er vielleicht auch nicht Nein sagen. Wir sprechen gleich weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Du hast vorhin Lennart Kahl angesprochen. Leroy Sané war ja wieder dabei. Nicht besonders auffällig in dem Spiel. Auch bisher bei Galatasaray nicht so stark, dass man es unbedingt verstehen muss, dass er dabei ist bei der Fußballnationalmannschaft. Ist so eine Reizfigur und über ihn unter anderem sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Also dranbleiben. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Doppelpass. Am heutigen Sonntag, die Bundesliga ist in der Pause, die Nationalmannschaft ist unterwegs. Morgen das Spiel in Stuttgart gegen Ghana. Ursprünglich sollte es die Elfenbeinküste sein, aber wenn man gegen die jetzt spielt in der Gruppenphase bei der WM, hat man da nochmal den Gegner getauscht. Und wir, bevor wir hier weiterreden, holen mal unseren Reporter dazu vor Ort. Manfred Sedelbauer, ich glaube in Degerloch am Waldhotel, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft Quartier bezogen hat, richtig?
Das ist richtig. Schönen guten Morgen nach München.
Ja, und dann die wichtigste Frage für mich als Schwaben. Was gibt's zum Essen für die Nationalmannschaft gleich?
Ja, heute Mittag steht tatsächlich was ganz was Feines auf der Speisekarte. Also alle, die hier Zunge haben, besser Ohren zuhalten. Zwiebelrostbraten mit Dinkelspätzle. Also da haben sie sich ordentlich was einfallen lassen. Hey. Trainieren heute natürlich auch zweimal. Von daher kommt so eine Spezialität natürlich gerade recht und ist auch völlig okay.
Okay, also nachdem wir die Nebensächlichkeiten abgehandelt haben, jetzt dann mal doch zu den wichtigeren Dingen. Welche Informationen hast du aus sportlicher Sicht von der deutschen Fußballnationalmannschaft? In Stuttgart, Stiller, Nübel, UNDAF. Stiller hat ja gespielt, UNDAF nicht. Gibt es die Möglichkeit, dass ein paar VfB-Spieler auf dem Feld stehen?
Ja, also die wichtigste Nachricht ist erstmal, dass alle dieses Schweiz-Spiel gut überstanden haben. Alle sind fit, alle können trainieren. Aktuell findet gerade ein individuelles Athletiktraining statt. Und zum Personal, ja, also zwei Stuttgarter dürfen sich auf jeden Fall Hoffnungen machen. Die werden mit Sicherheit in der Startformation auch am Montag gegen Ghana stehen. Und das ist Angelo Stiller und eine kleine Überraschung im Tor. Alexander Nübel, der gerade noch hier war vor dem Teamhotel und Autogramme geschrieben hat, der wird von Anfang an spielen, wenn alles nach Plan läuft. Er wird sozusagen zu seinem dritten Länderspiel kommen. Zwei hat er schon absolviert, auswärts. Und jetzt eben das erste zu Hause und dann auch noch in seinem Wohnzimmer. Für ihn natürlich eine ganz besondere Sache. Bevor jetzt aber wieder die große Torwartdiskussion losgeht, kann er direkt abmoderieren. Die wird es nicht geben. Olli Baumann wird die Nummer 1 bleiben. Aber Julian Nagelsmann will ihm so ein kleines Geschenk geben für seine Leistungen, als Belohnung für seine guten Leistungen im Training und für sein Engagement, mit dem er hier tagtäglich arbeitet. Und deshalb wird Alex Nübel am Montag gegen Ghana von Anfang an spielen.
Mann, ich komme gleich zu dir zurück, aber Stefan, ist das für dich eine überraschende Geschichte, dass man Olli Baumann, der jetzt die Nummer 1 ist, nicht alle Länderspiele bis zur WM gibt?
Ich glaube, das ist ein logischer Wechsel mal,
ja?
Dem Nübel auch dieses Geschenk oder wie man das auch immer nennen will, zu geben. Das Spiel ist in Stuttgart. Er wird belohnt auch für seine Loyalität, finde ich. Und ich glaube, die Torhüterposition ist ja eh klar. Baumann wird diese WM als Nummer 1 bestreiten. Das ist jetzt nicht wichtig für einen Baumann, dieses Spiel am Morgen zu machen gegen Ghana, sondern dann ab Mai in die Vorbereitung rein und da alle Spiele zu machen im Hinblick auf die WM.
Aber ist es wichtig für Nübel, dass er das macht?
Ist doch ein schönes Gefühl, wenn du mal im Tor stehen kannst, der deutschen A-Nationalmannschaft. Das ist doch wunderbar.
Okay, also das ist sicherlich eine Personalie, die den einen oder anderen überraschen wird. Wie hat man ganz generell nach dem Spiel in Basel jetzt so die Aufarbeitung betrieben? Wie zufrieden war man auf der einen Seite und welche Baustellen auf der anderen Seite hat man identifiziert bei der deutschen Nationalmannschaft, beim Trainerteam rund um Julian Nagelsmann?
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, offensiv hui, defensiv pui. Also gerade natürlich Florian Wirtz, der dann natürlich für diese entscheidenden Geniestreiche in der Offensive gesorgt hat. Aber auch sonst war die deutsche Mannschaft schon in der Offensive durchaus variabel unterwegs, hatte einige Aktionen, auch über andere Spieler, auch wenn Florian Wirtz dann natürlich der entscheidende Mann war, das ist ganz klar. Und defensiv gibt es natürlich einige Themen, an die die Mannschaft arbeiten muss. Ich glaube, das hat sie ein Stück weit auch überrascht. Gerade in der Innenverteidigung sah man eigentlich vor diesem Lehrgang überhaupt gar keine Probleme, gerade wenn man dann auf die Ersatzbank auch guckt mit Waldemar Anton. der beim BVB unangefochtener Stammspieler ist, auch mit Antonio Rüdiger, dem Realstar. Also da dachte man eigentlich, dass man deutlich weniger Probleme hat. Am Ende waren es dann natürlich auch zwei individuelle Fehler von Nico Schlotterbeck, aber auch so in der Gesamtheit muss die deutsche Mannschaft da natürlich besser und ja viel resoluter verteidigen. Das wird auch jetzt mit Sicherheit noch in der ersten von zwei Sitzungen, die heute stattfinden bei der Nationalmannschaft, großes Thema sein. Die erste wird es jetzt gleich geben vor dem Mittagessen und die zweite dann am Nachmittag. Da wird sich dann aber intensiv mit dem kommenden Gegner Ghana beschäftigt.
Glaubst du, dass die Innenverteidigung so bestehen bleibt, wie sie in Basel war, oder dass der Bundestrainer da vielleicht einen Wechsel vornimmt?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es auch das Duo Tah und Schlotterbeck am Montag geben wird. Er hat ja tatsächlich auch Schlotterbeck gut zugesprochen. Er hat ja auch nochmal gesagt, er will ja diesen Mut sehen und dass das riskant ist, was Nico Schlotterbeck spielt, gar keine Frage. Aber er schafft natürlich dort auch Räume und eigentlich haben alle auch nach dem Spiel gesagt, das ist genau das, was wir von ihm sehen wollen. Ich könnte mir aber schon durchaus vorstellen, wenn es dann mal bei einem großen Turnier in die K.O.-Spiele geht, dann wird Julian Nagelsmann mit Sicherheit auch zu Nico Schlotterbeck sagen, vielleicht spielst du nicht jeden Pass so riskant nach vorne, aber eigentlich ist es genau das, was der Bundestrainer sehen will und dass dann Fehler passieren, das ist, glaube ich, ganz normal.
Und wie ist deine Erwartungshaltung, was Leroy Sané angeht? Kriegt er eine erneute Chance oder ist Lennart Kahl vielleicht schon soweit zu beginnen?
Also sportlich würde ich sagen, Lennart Kahl müsste eigentlich beginnen. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass es nur eine Änderung gibt und die eben im Tor stattfindet. Julian Nagelsmann hat sich ja auch nach der Partie geäußert und hat ja Leroy Sané eigentlich einen Startelf-Einsatz auch am Montag in Aussicht gestellt. Wie gesagt, für mich sportlich nicht ganz nachvollziehbar, weil es eigentlich jetzt der perfekte Moment ist, Lennart Kahl dann jetzt auch die Spielzeit zu geben und dann Leroy Sané auch eine Pause zu geben. Aber ihr habt das davor auch schon ausführlich besprochen. Er ist halt nicht nur ein Bundestrainer, sondern auch der Bundespsychologe. Und da versucht er natürlich alles, um aus Leroy Sané das Maximale rauszukitzeln. Weil was er kann, hat er auch beim letzten Lehrgang gezeigt. Das war schon ziemlich beeindruckend, dass er jetzt so ein Stück weit durchhängt. Ja, da möchte natürlich der Bundestrainer alles versuchen, ihn da wieder rauszubekommen.
Manfred Sedelbauer, vielen, vielen Dank für die Informationen aus Stuttgart. Und wenn du das Glück hast und dir noch einen Zwiebelrostbraten sichern kannst, ist sehr zu empfehlen. Dankeschön. Wir machen einen Sporthinweise von unserem Sportwettpartner, nicht mal anderthalb Minuten. Dann sind wir wieder hier und reden weiter über die Fußballnationalmannschaft. Da gab es ja viel Input, was wir hier dann gerne noch einordnen in der Runde. Also, bis gleich. Willkommen zurück also beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Thema deutsche Fußballnationalmannschaft. Und wir haben ja gerade von unserem Reporter Manfred Sedelbauer aus Stuttgart gehört, dass Alex Nübel spielen wird im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft morgen gegen Ghana. Olli Baumann bleibt logischerweise die Nummer 1 für die WM. Er hat sich selbst ja auch ein paar Mal jetzt in letzter Zeit etwas offensiver geäußert. Wir haben ein Zitat mal rausgesucht. Die WM-Gegner werden feststellen, dass dieser Baumann kein ganz schlechter ist. Stefan, gerade warst du ja noch sehr verständnisvoll dafür, dass Nübel spielt, aber wir bleiben mal bei unserem WM-Torhüter, bei Olli Baumann. Kein schlechter, auf gar keinen Fall, ein guter Torhüter, aber wenn wir auf die letzten Weltmeisterschaften schauen, auch erfolgreiche der Deutschen, dann hatten wir immer einen überragenden Torhüter. Ne?
Und das brauchst du. Du brauchst absolute Weltklasse im Tor, ob es jetzt ganz früher Sepp Maier war, Bodo Ilgner oder natürlich alle noch in Erinnerung Manuel Neuer. Solche Torhüter brauchst du. Ich sag mal, warum wurde Argentinien Weltmeister beim letzten Mal? Jetzt werden alle sagen, ja, wegen Messi. Nein, wegen Martinez als Torwart. Mhm. Genau der hat den Unterschied ausgemacht. Und so ein Torwart von dieser Qualität, diese Ausstrahlung, diese Persönlichkeit, so einen brauchst du im Tor, um erfolgreich zu sein in so einem Turnier.
Kann Olli Baumann so ein Turnier spielen?
Ich wünsche ihm das. Es gibt ja immer so ein bisschen Für und Wider. Also im letzten Jahr, glaube ich, mit Hoffenheim 68 Gegentore, da ist er ja auch ein Teil. Es ist ja nicht nur der Torhüter, sondern dann im Endeffekt der Abwehrverbund. Davor das Jahr 66. Ich wünsche ihm das. Er spielt ja eine ordentliche Runde jetzt mit Hoffenheim, vielleicht sogar Champions League-Qualifikation. Internationales Geschäft sollte es sein. Das spricht jetzt für ihn. Das ist auch gut für sein Selbstvertrauen. Ich glaube, er hätte ein größeres Problem, wäre in der letzten Saison, wo sie fast vor der Relegation standen, Torhüter und die Nummer 1 der Nationalmannschaft. Ich glaube, der würde jetzt nicht mit so einem großen Selbstvertrauen kommen. Ich sehe ihn aber jetzt nicht in der absoluten Weltspitze.
Ja, absolut unsere Nummer eins nach Neuers Rücktritt und nach der Verletzung von Ter Stegen. Allerdings muss man schon sagen, dass Baumann, ihm fehlt halt die internationale Erfahrung. Mhm. Ich glaube, er hat erst 11 Länderspiele, glaube ich. Mhm. Champions League gegen null. Das ist bei einer WM schon wichtig. Also die Namen, die gerade aufgezählt wurden, Sepp Maier, Neuer, die hatten halt alle große internationale Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass so ein Geschenk jetzt an Nübel in meinen Augen keinen Sinn macht. Ich würde eher da Baumann weiterspielen lassen, um eben diese internationale Erfahrung weiter sammeln zu lassen.
Ja, wenn ihr da K.O.-Runde zum Beispiel ins Elfmeter
schießt. Also ich finde dieses Argument... Ja.
Also die
nicht verkehrt.
Also wir haben zwei der Gegentore gegen die Schweiz kamen von der Seite rein. Das kann man auch wieder sagen. Da muss sich auch eben der Torwart mit den Innenverteidigern vielleicht noch ein bisschen besser abstimmen können. Und ich habe gerade ja gesagt, wenn wir in der WM mal an Elfmeterschießen denken, an Jens Lehmann gegen Argentinien oder so, da ich weiß jetzt nicht, ob der Baumann der große Elfmeterkiller ist. Ja. Und ich kann mich vor allem, ich glaube auch, dass er im Moment die Nummer eins sein sollte. Ja,
ist ja der Beste, den wir haben.
Aber wir haben keinen anderen. Aber ich habe gerade so überlegt, während du gesprochen hast, kann ich mich an irgend so ein Megaspiel von Baumann erinnern, wo er wirklich die Gegner reihenweise zur Verzweiflung getrieben hat, wo er wirklich so 4-5 Unhaltbare ausgefischt hat.
So wie du das beschreibst, gerade in der Situation finde ich halt so Gutwill-Aktion, dann schenken wir halt dem Nübel noch ein Spiel und der kann am, das finde ich dann halt eben falsch. Mhm. Dann würde ich den Baumann auch durchziehen jetzt. Er braucht diese Erfahrung, er muss spielen, was du richtig sagst, er muss mit den Kollegen sich verstehen.
Also eine Erfahrung hat er ja schon aufgrund seines Alters. Ne? Der wird jetzt
am 2. Juni
Bundesliga-36. Ich verstehe, was du meinst mit dieser internationalen Erfahrung. Es ist schon ein Unterschied, ob du im Tor einen hast und die anderen Verbände kommen. Und da steht Manuel Neuer, der ja jedes Jahr bewiesen hat, was er auf allerhöchstem Niveau eben geleistet hat oder erreicht hat. Baumann ist dann eher eine unbekannte Nummer, was jetzt nicht abwertend ist. Und für mich ist er auch die Nummer eins bei dieser WM. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel morgen Unterschied ausmacht, für ihn noch mehr Selbstvertrauen zu tanken.
Nicht Selbstvertrauen, ich bin da.
Fakt ist doch, dass bei Oliver Baumann, und ich glaube, das spielt ihn so ein bisschen in die Karten. Wenn du die Tore gegen die Schweiz ansprichst, das ist gar nicht so, das wird gar nicht diskutiert.
Ja, auch in der Bundesliga.
Wir nehmen die Tore in der Bundesliga, wo er auch
gegen
Leipzig beim 5-0. Das wird einfach so, darüber wird gar nicht geredet. Das sind krasse Torwartfehler, finde ich. Er kriegt 5. Wäre das jetzt Manuel Neuer passiert, wir würden hoch und runter hier sitzen und diskutieren und sagen, boah, und das ist unser Nationaltorwart und ist er nicht zu alt und so weiter. Bei Oliver Baumann, bei allem Respekt, wirklich, wird das 0,0 diskutiert. Und das sind Torwartfehler.
Ohne Frage, aber natürlich wird es deswegen auch nicht diskutiert, weil sein Status als Nummer 1 irgendwie alternativlos ist.
Ja, ich glaube, weil man gar kein
willst du mit Urbich jetzt?
Willst nicht irgendetwas Nübel aufmachen?
So, jetzt lass den Nübel
ich glaube, das ist der Grund.
Jetzt lass den Nübel noch im nächsten Länderspiel 3 sensationelle Paraden machen. Vielleicht noch einen Elfmeter halten. Dann geht trotzdem wieder eine Diskussion los.
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall,
ja, ich
du grinst Bunde, so vor dich hin.
Ja, das Torwart-Thema ist vom Bundestrainer ganz, ganz schwierig. Ich kann mich an die Europameisterschaft erinnern, da gab es ja auch Stimmen, Manuel Neuer, das soll ja nochmal ins Tor oder nicht, und medial hatte Manuel Neuer schon an Boden verloren und dann war vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland der Bundestrainer richtig böse fast schon, weil er wollte, dass wir alle zusammenhelfen, dass die Mannschaft jetzt erfolgreich ist. Jetzt sind wir Journalisten aber nicht dafür da, dass wir da die Torhüter gut reden. Deswegen das Torwart-Thema ist ein ganz heikles. Weil
aber wir wissen doch auch, das weißt du auch, dass das Verhältnis Nagelsmann-Neuer natürlich auch sehr, sehr gestört ist.
Und das hat sehr gelitten damals, ja? Also hier in
München. Bei Bayern. Ja, klar. Bei Bayern, als er seinen Torwarttrainer rausgeschmissen hat. Und Neuer ja sagte, als hätte man mir das Herz rausgerissen.
Hat er damals gesagt, ja.
Vielleicht wäre sonst Neuer noch immer im Tor, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bei Baumann, er ist jetzt die Nummer eins, er ist sicherlich auch der Beste, aber ich gebe euch in einem Punkt recht, so richtig die Unhaltbaren, die er gehalten hat, habe ich noch nicht gesehen.
Und da hat Stefan schon auch recht, du brauchst, um in einem Turnier wirklich ganz weit zu kommen und vielleicht sogar den Titel zu holen, brauchst du einen Torhüter, der dir auch mal ein Spiel wirklich alleine gewinnt. Ja, das ist so. Und das hatten wir in fast allen Turnieren.
Von dem die anderen auch.
Wir sind halt auch wahnsinnig verwöhnt, wie du sagst.
Ja, ja, absolut. Also,
man ist jemals über eine Torwartproblematik in der deutschen Nationalmannschaft gesprochen worden. Und jetzt haben wir eine Nummer eins, die vielleicht nicht so namhaft ist, noch keine lebende Legende ist, so wie Manuel Neuer. Deswegen werden einige ein bisschen nervös, aber erstmal spielen lassen.
Ja, also das ist das Torhüter. Oh, erstmal spielen lassen. Man schreit mir aufs Ohr, das wären 3 Euro.
Das sind 3 Euro, tut mir leid.
Also in dem Fall tatsächlich, ich war schon bei Roth, aber...
Stefan hat mich so angeschmunzelt und hat mir rübergefunkt. Ich soll jetzt sagen, dass man
schon... Wieso lässt du eigentlich? Wieso lässt du
zahlen? Es gab vor 4 Wochen mal einen kleinen Eklat, da wurde mir vorgeworfen, ich hätte zu wenig reingeworfen.
Nein, ich hatte dir unterstellt, du hättest gar nicht eingeworfen.
Warte mal, vor 3-4 Wochen, da war das mit deiner Welle, die irgendwann am Strand abkommt. Oh ja, das war krass.
Da hat er eigentlich einen Dauerauftrag
ausgeschüttet
damals. Genau. Aber wir sind bei den Torhütern gewesen und du brauchst einen herausragenden Torhüter. Und wir hoffen alle, glaube ich, gemeinsam, als Fußballfans, dass Olli Baumann das gelingt, bei dieser Weltmeisterschaft eine ganz, ganz starke Rolle zu spielen. Was du auch brauchst, sind außergewöhnliche Spieler. Und da ist ja einer aufgetaucht, jetzt auch in der Nationalmannschaft, der war vor wenigen Jahren noch Balljunge beim FC Bayern.
Ganz genau, Flo. Ich wollte auch sagen, du brauchst dann auch so ein paar freche, mutige, junge Elemente. Und da ist Lennart Kahn natürlich gerade prädestiniert. Das Verhältnis zu Julian Nagelsmann hat sich bei den Bayern übrigens sehr schön entwickelt. Die beiden haben nämlich eine Vorgeschichte, wie wir hier sehen können. Das erste Bild ist von 2022, also vor 4 Jahren. Da war er 14 Jahre jung, damals Balljunge und Julian Nagelsmann Trainer bei den Bayern. Da haben sie sich eben hier an der Seitenlinie getroffen, gegen Wolfsburg das Spiel, haben sich da geherzt. Also damals ist schon ein guter Draht entstanden zwischen den beiden, denn jetzt hat ja Julian Nagelsmann dem immer noch so jungen Lennart Kahn mit 18 Jahren zum Nationalmannschaftsdebüt verholfen. Er hat ja die Jugendmannschaften des FC Bayern Campus durchlaufen und ist jetzt eben schon einer, der aufhorchen lässt, weil er eben genau dieses spezielle Momentum in ein Spiel bringen kann und auch schon sehr gelobt wird. Also dieses Verhältnis scheint doch wirklich eines zu sein, auf das man aufbauen kann.
Ja, wirklich schön, diese beiden Bilder, das zu sehen. Und Stefan, alle wussten, dass das ein großes Talent ist. Aber der Weg, den er jetzt gegangen ist, sowohl beim FC Bayern als auch jetzt in der Nationalmannschaft anzukommen, in diesem jungen Alter, ist schon beeindruckend, ne?
Ja, vor allen Dingen diesen Weg beim FC Bayern zu gehen und sich da doch ein Stück weit auch durchzusetzen. Wir reden jetzt nicht von anderen Vereinen in der Bundesliga, sondern vom FC Bayern München. Und da auch schon den Unterschied zum Teil ausgemacht in der Bundesliga, aber auch in der Champions League. Also auch da hat er performt. Und deswegen ist es total nachvollziehbar, dass er ihn nominiert hat. Und auch in den Minuten, die er jetzt bekommen hat, finde ich, hat er sehr gut gespielt, hat frei gespielt, hat seine Qualitäten gezeigt. Spricht nichts dagegen, ihn auf jeden Fall mit zur WM zu nehmen. Und da ist er auf einem sehr guten Weg, ja.
Lennart Kahn hat vor allem das mit reingebracht, was ja bei Leroy Sané vorher gefehlt hat, nämlich Intensität. Mhm. Und da hat Julian Nagelsmann gesagt, ja, heute war es nicht so intensiv, hat er nicht so viel Intensität mitgebracht, muss er halt dann gegen Ghana machen. Da denke ich mir dann schon, also Intensität ist ja die Grundausrüstung. Also damit musst du auf alle Fälle mal auf den Platz gehen. Deswegen, glaube ich, muss sich Leroy Sané tatsächlich Sorgen machen, dass der Bundestrainer irgendwann nicht mehr ganz so loyal zu ihm ist, sondern sagt, lieber den Lennart Kahn, weil der hat ja auch mehr Kredit. Also ein Leroy Sané, der dreimal über den Ball stolpert, wird wahrscheinlich ausgepfiffen, wird hart kritisiert. Und bei Lennart Kahn sagt man, weiter geht's, Kopf hoch. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dass der Julian Nagelsmann schon auf Leute auch setzen kann, die Kredit beim Publikum haben und die auch junge Spieler sehen wollen.
Aber wenn ich jetzt gerade höre von dem Reporter, dass Leroy Sané wahrscheinlich morgen doch wieder von Anfang an anfängt, dann verstehe ich das nicht. Ich begreife es einfach nicht.
Das wollte ich sagen in ein bisschen mehr Worten, ja. Danke für die Präzision.
Wer Wichtiges zu sagen hat, macht nicht viele Worte. Ja. Nein, ich meine, Leroy Sané ist ja, ich kenne ihn ja wirklich, bin ja oft früher auch in Schalke gewesen, von klein auf. dieser Spieler bringt alles mit, was man braucht. Alles, wirklich alles. Aber seine ganze Karriere war begleitet von der Hoffnung, dass er es mal bringt. Und er hat es nie gebracht. Nie. Er hat es in Schalke nicht gebracht. Er hat es dann später bei Man City letztlich auch nicht gebracht. Jetzt ist er in der Situation, da hat er bei Galatasaray in der Champions League von 4 Halbzeiten gegen Liverpool nur eine gespielt, den Rest saß er auf der Bank. Ich würde ihn gar nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum man ihn mitnimmt. Also
wir haben ja vorhin von dem
enttäuscht
Geschenk
immer
gesprochen.
Das ist ein enttäuscht Geschenk, dass der immer wieder. Darf. Bitte?
Wir haben vorhin ja von dem Geschenk für Nübel gesprochen. Dass der Sané noch mal spielen darf, ist ein viel größeres Geschenk.
Und ja, aber es wäre ein Geschenk für Karl, wenn er mal spielen dürfte. Genau. Ja. Warum spielt da jetzt wieder Sané, der vielleicht gegen Garda jetzt wieder ein paar Tricks macht und dann sagen wieder, alle, der kann es ja. Aber die Hoffnung, die erfüllt er halt nicht letztlich.
Und die Drohung stand ja schon im Raum. Julian Nagelsmann hat ihm ja schon mal via Pressekonferenz mitgeteilt.
Auch.
Du spielst jetzt in der Türkei, das ist keine der Top-5-Ligen in Europa.
Und da brauche ich ein bisschen mehr Tore.
Und jetzt spielt er plötzlich immer.
Aber er hat halt Fähigkeiten, die vielleicht in einem Turnier auch mal in der Schlussphase von einem Spiel irgendwie wichtig sein
können. Aber in welchem Turnier hat das denn gezeigt?
Ja, aber du sprachst ja gerade von der Hoffnung, von dieser dauernden Versprechung sozusagen.
Aber dann sage ich ganz ehrlich, dann habe ich lieber einen Karl. Wir haben ja noch andere Alternativen. Ja. Du kannst auch einen Gnabry da spielen lassen. Ja. Leveling, finde ich, hat sich auch toll entwickelt. Also du hast dort Möglichkeiten und Alternativen. Aber wenn du jetzt sagst, vielleicht kann er mal in einem Spiel, dann, wenn er eingewechselt wird, den Unterschied ausmachen. Dann habe ich aber, dann nehme ich lieber einen wie ein Karl, der sich keinen Kopf macht, der nicht verkopft ist, reinkommt und dann wirklich den Unterschied ausmacht. Ich glaube, du hast eben gerade noch was gesagt mit, dass wenn du Spieler, die müssen auch bei den Fans, also das ist ja auch wichtig. Ja, dann können wir ja gleich zu dem nächsten kommen und mit dem Antonio Rüdiger weitermachen. Aber ich glaube, dass wir genügend Alternativen haben auf dieser Position, dann gebe ich Alfred auch recht. Eigentlich müsstest du dann konsequent sein, Leistungsprinzip, und das muss eingesetzt werden und dann dürfte Sané nicht spielen.
Bevor wir mit Antonio Rüdiger weitermachen, freue ich mich, dass mit etwas Verspätung, aber nicht selbstverschuldet, jetzt Almut Schuld hier bei uns ist. Schönen guten Tag. Mensch, du Arme. Hallo.
Kurz mal so rum. Perfekt. Hallo, grüß dich.
Hallo. Wir haben dir einen Platz hier freigehalten.
Warm gehalten, danke schön. Ja,
das war aber eine Odyssee heute Morgen,
es
oder?
Es war etwas Odyssee, ja. Früh aufstehen wegen Zeitverschiebung schon und dann ging es nicht.
In Köln nicht und dann mit dem Zug nach Düsseldorf und dann hierher. Und dann
aber wegen Zeitverschiebung sind wir alle früh aufgestanden.
Ja, aber das wäre nach alter Zeit 4:15 gewesen. Das war
ja. Wir haben gerade drüber gesprochen, ganz kurz, weil du als ehemalige Nationaltorhüterin natürlich da besonders vielleicht drauf schaust. Nübel kriegt das Länderspiel offensichtlich morgen. Wie ist deine Einordnung dazu? Bräuchte Olli Baumann eher jetzt so die Sicherheit, als Nummer 1 auch alle Spiele zu machen? Oder findest du das absolut okay, dass Nübel jetzt mal spielen darf?
Ich finde es sogar eigentlich richtig, dass er spielen darf, weil nur Julian Nagelsmann auch betont hat, zum Beispiel im Hinblick auf die Innenverteidigung, es kann sich immer jemand verletzen. Mhm. Es muss dann noch jemand da sein. Und das kann bei einem Torwart auch passieren. Und wenn dann dieser Torwart seit ewigen Monaten kein Länderspiel mehr gemacht hat, ist es ungünstig. Und er muss sich auch als Teil des Teams fühlen. Das Team muss ihn auch akzeptieren in dem Sinne als Nummer 2. Und was gibt es dann für einen besseren Moment als jetzt im März? Und dann auch noch in Stuttgart in seinem Heimstadion. Und von daher sehe ich das sehr entspannt und denke, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, als wenn es vielleicht das letzte Länderspiel ist und man dann sagt, man macht Halbzeit oder so.
Ja, also wäre auch eine Alternative. Jetzt komm erst mal an. Entspann dich. Wir machen nämlich jetzt eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich wieder hier und sprechen über einen weiteren Torhüter, nämlich über den Torhüter des FC Bayern München. Manuel Neuer hat ja seine eigene Entscheidung, ja, wann er sagt, ob er weitermacht oder nicht, noch ein bisschen vertagt bis nach den Real Madrid-Spielen. Was wir da rauslesen, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Also dranbleiben. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, beim Doppelpass aus dem Airport Hilton in München am Flughafen. Aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer,
Wir werden feststellen, dass die Runde zwar unverändert ist, was die Zusammensetzung angeht, aber dass man noch mal hier so ein bisschen umgeschichtet hat, wer wo sitzt. Du saßt nämlich gerade da.
Wenn ich das ist mein dritter Stuhl heute Vormittag. Ja,
ist verrückt, ja? Das ist
der heiße
verrückt.
Stuhl.
Der heiße Stuhl. Ja, wir kommen noch mal zur Nationalmannschaft. Du hast vorhin über Antonio Rüdiger gesprochen. Da gibt es ja generell so eine Diskussion nach ein paar Dingen, wo er sich nicht so vorbildlich verhalten hat. Da gibt es Leute, die sagen, eigentlich sollte der gar nicht mehr dabei sein bei der Nationalmannschaft. Wie ist da deine Haltung?
Ja, sportlich musst du ihn mit dazu nehmen. Hatte eine Verletzung, ist jetzt wieder zurückgekommen, ist eine Konstante dann bei Real Madrid auch. Da musst du auch erstmal Stammspieler sein und dann gefochten auch in der Innenverteidigung spielen. In all seinen Stationen im Endeffekt, ob es bei Chelsea war, hat er immer herausragende Leistung gebracht, auch in der Nationalmannschaft, finde ich. Und wenn du ihn jetzt, Stand jetzt, als Backup hast, hinter Schlotterbeck und Tah, was Schöneres gibt es ja nicht, wenn du diese Alternative noch hast. Aber er spielt natürlich ein Stück weit auch auf Bewährung, das muss man auch sagen.
Sind die Dinge, die er sich erlaubt hat, also wir haben ja jetzt zuletzt auch so einen Foul bei Real Madrid gesehen gegen Getafe, wo er einen Spieler mit dem Knie am Kopf trifft, wir haben ja dieses Standbild. Sind die so schwerwiegend aus deiner Sicht, dass man diese sportliche Qualität, die Stefan beschreibt, außer Acht lassen müsste und ihn bei der Nationalmannschaft nicht mehr berücksichtigt?
Ich bin da so hin und her gerissen. Also wenn es jetzt nur eine Szene wäre, aber es waren ja mehrere. Es gab ja noch den Flaschenwurf. Es gab ja auch ein paar böse Beschimpfungen und auch auf Spanisch das eine oder andere. Dieses Foul, was du angesprochen hast, war schon versuchte Körperverletzung. Also wenn er da den Mitspieler mit dem Knie richtig abräumt, dann hat er einen Jochbeinbruch und dann guckt er sich die nächste halbe Jahr und das nächste halbe Jahr alles mit dem Strohhalm an. Ne? Das ist also schon. Dann reden wir ja, das darf man nicht vergessen, auch von der Nationalmannschaft. Natürlich sollen da die Besten spielen, aber ich habe mal von meinem Vater gelernt, dass Fußball auch so ein bisschen Vorbildcharakter hat und solche Dinge. Und gerade in der Nationalmannschaft, finde ich, sollten solche Leute, die so extrem über die Klippe manchmal gehen, ein bisschen mit Vorsicht gesehen werden. Und deshalb würde ich jetzt nicht laut protestieren und eine Gegendemo veranstalten, wenn er nicht mehr spielen würde.
Er selbst sagt, und das geht natürlich auch mehr Richtung sportliche Qualität, ich bin kein Sicherheitsrisiko für meine Mannschaft. Wie ist deine Haltung zu Antonio Rüdiger?
Ich gebe Stefan recht, sportlich gehört er dahin. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bei der WM spielen wird.
Ich meine, der spielt bei Real Madrid Stamm, sagen, ne? Der ist dauernd Champions League.
Er hat auch die Turniere, die er gespielt hat, hat er gut gespielt. Aber es war halt ein bisschen viel, was du gerade aufgezählt hast. Du hast das Wichtigste vergessen oder das Schlimmste vergessen, diese Kopfabgeste. Ja. Weil das geht nicht, das geht gar nicht. Und da hat ja auch Julian Nagelsmann auch wieder psychologisch gesagt, eigentlich auf Bewährung. Das hat er doch wieder geholt. Man weiß immer nicht so genau, aber das war für mich so ein Killer-Argument. Ja.
Ist das für dich so schwerwiegend, dass man sagen müsste,
Julian Nagelsmann war ja vorhin hier auch schon mal Thema und gerade auch mit seinen Aussagen und dann auch seiner Glaubwürdigkeit. Und wenn er schon mal vorher gesagt hat, wie du angesprochen hast, er ist auf Bewährung. Was muss denn passieren, dass eine Bewährung dann in eine Strafe umgesetzt wird? Und das ist halt auch das, was mich trifft. Wenn er schon ihn auf dem Kicker hat und dann trotzdem noch sowas wieder passiert, dann muss man eigentlich auch konsequent sein und sagen, sorry, also du bleibst jetzt mal zu Hause. Vielleicht kannst du es in irgendeiner Weise wieder gut machen. Vielleicht kannst du dir eine Aktion überlegen.
Aber wahrscheinlich hat er ihn nicht auf dem Kicker. Ne?
Also wahrscheinlich nicht.
Also er sieht seine sportliche Qualität. Ne?
Er betont auch immer wieder, wie wichtig er ist. Und er ist ja sogar Vizekapitän. Also das ist auch etwas, was mich sehr stört, weil er ja damit auch noch mal in der Öffentlichkeit in den Vordergrund gerückt wird. Es wird gesagt, er ist eigentlich jemand, der vorne weggeht, der ein Vorbild ist. Und das ist er ja auch an Einsatz. Und Emotionalität ist ja in gewisser Weise auch gut. Aber es darf halt nicht in Beleidigung, in Hass oder in Diskriminierung auch umschlagen. Und Diskriminierung projizieren wir ja auch immer auf andere. Aber diese Kopfabgeste ist für mich das auch. Also das ist beleidigend, das ist nicht richtig. Und da bin ich auch eher auf der Seite, dass ich sage, mir reicht es mit ihm, auch wenn er sportlich das Zeug hat. Tja, gucken wir mal, was passiert.
Also ich bin mir... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Julian Nagelsmann diese Entscheidung nicht ganz alleine trifft, sondern auch die Mannschaft oder den Spielerrat mit einbezieht und sagt so, wie seht ihr das?
Rudi wird dann...
Gib mir mal eure Meinung, eure Informationen. Rudi Völler wird ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Und deswegen sollte man die Entscheidung dann auch akzeptieren. Aber er weiß natürlich, dass er sich nichts mehr erlauben kann. Wir haben jetzt in ein paar Tagen das Spiel Real Madrid gegen Bayern München. Er wird spielen, wenn er überragend spielt. Also er wird spielen und wird wahrscheinlich auch eine gute oder sehr gute Leistung bringen. Dann wäre es ja fatal für eine Nationalmannschaft, wenn du so einen Spieler, auch wenn er nur Backup ist, eben nicht nominierst.
Und der Kapitän Jo Kimmich äußert sich so zu Antonio Rüdiger.
Toni ist für uns natürlich ein sehr wichtiger Spieler. Ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland vergessen, was der Toni da die letzten drei, vier Jahre abgeliefert hat. Der ist bei Real Madrid unumstrittener Stammspieler. Der ist jedes Jahr Champions League, Viertelfinale, Halbfinale. Davon haben wir nicht viele Spieler, wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen, bei uns im Kader. Und wenn wir dann nachher ja, hoffentlich die K.O.-Runde erreichen oder wenn es auch nicht die K.O.-Runde ist, sondern auch nur ein Gruppenspiel, der Toni ist immer ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und den du in jedem Spiel bringen kannst, ohne dass du dir als Mitspieler darüber Gedanken machen musst oder Bauchschmerzen haben musst.
Und das ist ja schon interessant, ne? Wenn, was er da so sagt. Du brauchst keine Bauchschmerzen haben, du kannst dich verlassen. Du weißt natürlich auch, glaube ich, dass der immer mit einer hundertprozentigen Einstellung in solche wichtigen Spiele geht. Aber du wolltest noch was sagen, Stefan.
Ja, also ich bin der Meinung, klar hat Antonio Rüdiger ein paar Verfehlungen hingelegt, größeren Ausmaßes, mittelgroßen Ausmaßes. Aber ich möchte jetzt ehrlicherweise keine Nationalmannschaft der Priester oder elf Schäfchen haben. Und es ist schon auch manchmal gut, wenn man Spieler hat, die mit allen Abwassern gewaschen sind und die ein bisschen anders auftreten, auch aggressiver. Dass es natürlich dann Dinge gibt wie mit der Kopfabszene. Das ist natürlich eins drüber, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Bundestrainer und auch Rudi Völler ihn da schon irgendwie in den Griff bekommen. Also wir sollten da nicht immer gleich über jeden den Stab brechen. Auch wenn ich zugebe, dass die Anzahl der Verfehlungen schon höher ist als bei Joshua Kimmich zum Beispiel.
Aber ich habe bei ihm auch noch so eine Theorie. Ich habe immer so ein eingebranntes Bild von der WM 22 in Katar, wo sie gegen Japan spielen und eigentlich die Deutschen auf dem Weg sind zu gewinnen. Und er dann genau diesen Storchenlauf macht. Und dann auch gerade gegenüber den Japanern, die halt sehr fair sind und ehrfürchtig und die können gar nicht unfair spielen. Und ich glaube, aus diesem Grund, weil die sich da gekränkt gefühlt haben, haben die nochmal aufgedreht und haben das Spiel gewonnen. Und dadurch sind dann die Jungs in der Vorrunde raus und dann brauchst du so einen Spieler halt nicht, egal wie gut er ist. Wenn er dann dafür verantwortlich ist, den Gegner so zu provozieren.
Ist auf jeden Fall ein Spieler, der polarisiert. Ja. Wir werden sehen, was für eine Rolle er spielt und wie das weitergeht bei ihm. Stefan, jetzt geht's morgen gegen Ghana. Was ist deine Erwartungshaltung? Was möchtest du sehen an Entwicklung und an Veränderungen nach dem Spiel in der Schweiz, wo man zumindest defensiv ja ein bisschen löchrig war?
Was möchte ich sehen? Ich glaube, wie wir alle, erstmal ein schönes Spiel mit einigen Toren, aber auch keine drei Gegentore. Wir loben ja immer das Schweiz-Spiel. Wir haben gewonnen 4-3. Bauchschmerzen würden mir diese drei Gegentore machen. Das sollte nicht passieren. Ghana hat ja auch ein Vorbereitungsspiel gehabt, hat 5-1 verloren.
Gegen Österreich,
ja. Ich glaube, das ist wichtig, mit diesem Gefühl auch in die letzte Pause zu gehen, bevor sie dann im Mai wieder aufeinandertreffen und zur WM fahren. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass die Zuschauer auch noch mal unterhalten werden, dass wir auch ein gutes Gefühl haben und sagen, so stellen wir uns das vor, so wünschen wir das. Keine Experimente, also jetzt nicht noch da irgendwie den auf diese Position schieben oder wie auch immer. Das wünsche ich mir und dass der eine oder andere vielleicht auf der rechten Seite offensiv dann die Möglichkeit bekommt, anstatt Leroy Sané.
Okay, dein Plädoyer für Lennart Karl,
ja? Nein, hat jetzt nicht, sondern dass das Leistungsprinzip jetzt morgen auch greift.
Okay, und dann siehst du leistungsmäßig, das habe ich verstanden, Lennart Karl momentan vorne gegenüber Leroy Sané. Wie wichtig ist es, dass sich so eine, ja vor diesem EM-Turnier hatten wir das ja auch immer wieder das Thema, dass sich so eine Art Euphorie auch bei uns Fußballfans in Fußball-Deutschland ausbildet, jetzt mit einem Heimspiel in Stuttgart. Wie wichtig ist das nachher für die Leistungen der Mannschaft in den USA, Mexiko, Kanada bei der WM?
Also war natürlich bei einer Heim-EM nochmal um einiges wichtiger, aber trotz dessen spürt auch die Mannschaft, ob die Nation, ob das Land mitfiebert, ob die mit dabei sind. Und wenn du weißt, dass die hinter dir sind, dann gibst du normalerweise ein paar Prozent mehr. Es macht einfach mehr Spaß, wenn dieser Funke überspringt. Und das ist bei einem Turnier wichtig, vor allem bei so einem Turnier, was so viel Hintergrundgeräusche hat.
Ja, genau. Das kommt ja dann auch noch dazu. Das ist zu erwarten, dass die politische Situation, die Weltlage eine Rolle spielen wird. Oder glaubst du, dass man das schaffen wird, das komplett von der Mannschaft fernzuhalten, was jetzt gerade so weltpolitisch los ist, was auch der US-Präsident für eine Rolle spielt, global, dass das von der Mannschaft fernzuhalten ist, als in Katar?
Die Nebengeräusche, die Hamburg gerade beschreibt, werden gewaltig sein bei der WM, da bin ich sicher. Ob das von der Mannschaft ferngehalten wird, weiß ich nicht, weil der DFB in solchen Krisensituationen normalerweise kein glückliches Händchen hat, was wir in Katar ja auch gesehen haben. Also diese ganzen Aktionen mit Mund zu und was da alles war und Binden hat ja nicht dazu geführt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz geschickt haben. Also ich fürchte, dass der DFB auch hier wieder unvorbereitet in diese Schwierigkeiten hineingeht.
Glaube ich gar nicht.
Ich glaube auch
diesmal
nicht.
Diesmal sind sie erfahrener und diesmal, damals ging es ja um die One-Love-Binde und es ging darum, ein Zeichen zu setzen. Dieses Zeichen wird ja von der Öffentlichkeit aktuell gar nicht verlangt. Also ich habe vor ein paar Wochen Joshua Kimmich gefragt, wie er denn dazu steht, dass schon wieder politisch über eine Weltmeisterschaft diskutiert wird, über seinen Beruf. Ja. Und er hat sich da clever geäußert und hat gesagt, er beteiligt sich nicht mehr dran, er ist Sportler. Und das muss man, glaube ich, den Spielern auch zugestehen. Für die Politik sind der Bundestrainer und Rudi Völler zuständig. Und die sollen sich äußern und die Spieler sollen Fußball spielen.
Ja, aber Kumi, wir laufen Gefahr, dass wir eine WM haben, in dem der Gastgeber in einen Krieg verwickelt ist oder einen Krieg führt.
Mit einem Teilnehmerland.
Ne? Ja. Und mit einem Teilnehmerland. Das Ganze ist ja noch gar nicht gelöst bisher. Und
Wird eine Dynamik
bekommen,
je näher die WM rückt und wenn die WM mal läuft. Das ist ja gar nicht vorstellbar, dass das keine Rolle spielt. Also natürlich wird das irgendwie auch noch dann vielleicht das DFB-Quartier erreichen und immer wieder in den Pressekonferenzen Thema sein. Das ist
und wenn Spieler immer nur sagen, ich habe damit nichts zu tun und das ist nicht meine Sache, das soll Rudi Völler sagen. Das wird nicht durchgehen in unserer Gesellschaft, in unserer aufgeregten Empörungsgesellschaft. Ich glaube,
angenommen, es gibt Probleme, weil die iranische Nationalmannschaft in den USA auftreten muss. Da gibt es ja auch schon Überlegungen, ob die vielleicht nur in Mexiko und nur in Kanada spielen. Da kann natürlich Joshua Kimmich nichts dagegen tun. Also ich wüsste nicht, wie eine Wortmeldung von Joshua Kimmich der politischen Situation im Nahen und Mittleren Osten helfen sollte.
Das war in Katar nicht anders. Oder meinst du, dass diese Aktion mit Mund zu irgendwas bewegt hat? Im Gegenteil.
Ja eben. Also. Deswegen sage ich ja, die Fußballer sollen Fußball spielen und die Sportpolitiker sollen Politik
machen. Aber darum geht es ja auch. Also ob sich wirklich auch die Verantwortlichen äußern dazu. Also es gab jetzt ja Stimmen aus Norwegen, aus Schweden. Von den Deutschen habe ich noch nicht viel gehört, außer dass sich der liebe Vizepräsident schon geäußert hat und dann auch ein bisschen abgekanzelt wurde, von wegen, das haben wir im Präsidium noch gar nicht besprochen und warum geht er damit dann schon an die Öffentlichkeit? Göttlich ist damit gemeint. Ja, also ich bin gespannt, das ist ja auch nicht das einzige politische Thema. Es geht ja auch darum, dass Fans aus anderen Ländern vielleicht gar nicht einreisen können, wie aus Haiti beispielsweise. Es geht auch darum, was mit den Ticketpreisen los ist.
Ja, also gut, das ist ja sowieso.
Es gibt so viele Nebengeräusche, die schwierig sind und die vielleicht auch einen großen Einfluss haben könnte.
Ja, und in Mexiko gibt es auch große politische Unruhen mit den Drogenkartellen und. Aber wir können das jetzt nicht stundenlang vertiefen, sondern du lieferst uns mit deiner modischen Auswahl heute die Vorlage für das nächste Thema. Es geht um Schwarz-Gelb, nämlich um den BVB. Und da gab es ja ein paar tektonische Verschiebungen in der sportlichen Leitung in der vergangenen Woche. Ole Boog ist neuer Sportdirektor, folgt auf Sebastian Kehl. Was er vorhat, warum das mit Kehl gescheitert ist und vieles mehr. Nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass und Sie machen mit bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen zumindest die Daumen. Viel Erfolg, bis gleich. Jetzt noch einfach mal auf das Bundesliga-Geschäft konzentrieren. Da hat es ja beim BVB, der punktemäßig eine tolle Bundesliga-Saison spielt, auf Position 2 steht, unangefochten, ordentlich gerumst in der vergangenen Woche. Sebastian Kehl wurde am Sonntag während unserer Sendung bekannt gegeben, dass er aufhört, und zwar sofort aufhört als Sportdirektor. Und wenige Tage danach hatte man schon einen Nachfolger in Ole Boog. So schaut's aus.
Es gab kürzlich mal wieder einen ziemlich überraschenden Abflug. Sebastian Kehl war von heute auf morgen nicht mehr Sportdirektor beim BVB.
Für mich kam es auch völlig aus dem Nichts übrigens. Also ich hatte jetzt keine Ahnung vorher, dass das irgendwie passiert oder irgendwas gehört aus dem Verein.
Kehls Nachfolger hatte aus dem Verein allerdings schon deutlich früher etwas läuten hören.
Ja, die erste Kontaktaufnahme war, glaube ich, schon Ende Januar.
Da wusste es Sebastian Kehl womöglich selbst noch nicht, auch wenn die echte Liebe schon etwas länger verflogen war. Beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Heißt übersetzt, das Tischtuch war zerschnitten. So schaut's aus. Am Ende hat Kehl einfach den Machtkampf mit Ricken verloren. Und jetzt will man beim BVB einen...
der neue Impulse reinbringt, neue Ideen.
Natürlich mit den alten Machtverhältnissen. Ricken und Kramer sind die offiziellen Bosse. Und Aki Watzke ist es wie Uli Hoeneß bei den Bayern völlig egal, wer unter ihm Chef ist. Es wird in Dortmund also turbulent bleiben.
Insgesamt ist ja bei uns doch ordentlich Leben in der Bude. Das gehört ja auch zur Kern-DNA von Borussia Dortmund.
So schaut's aus. Ole Boog, der neue Sportdirektor, durfte in Elversberg nahezu alles entscheiden. Beim BVB darf er wahrscheinlich nur die Farbe seiner Unterwäsche alleine entscheiden. Aber der Mann hat einen Plan.
Grundsätzlich stand und stehe ich in den letzten Jahren durchaus für mutigen und offensiven Fußball. Das ist klar.
Und klar ist auch, dass das genau der Fußball ist, den Kovac eher nicht spielen lässt. So schaut's aus. Kehl wurde ja vorgeworfen, dass seine BVB-Kader keine Titel gewonnen haben. Das sollte Ole Boog besser nicht vergessen.
Aber ich glaube, wir sind nicht gut beraten, wenn wir jetzt große Ziele rausposaunen und groß von Titeln sprechen. Natürlich möchten wir es irgendwann erreichen.
Je früher, desto besser. Die Herren beim BVB sind nämlich nicht besonders geduldig und haben schnell den Finger am Schleudersitz. Apropos, für Sebastian Kehl gilt, mit einem Schleudersitz kann man sich auch rechtzeitig retten und irgendwo landen, wo einem der Club vielleicht etwas mehr vertraut. So schaut's aus.
Stefan, uns hat das ja letzte Woche auch überrascht, dass diese Beziehung zwischen Sebastian Kehl und dem BVB nicht mehr so ganz unproblematisch war bekannt. Und viele sind davon ausgegangen, dass es im Sommer irgendwie eine Trennung gibt. Dass es jetzt vollzogen wurde, war überraschend. Jetzt hat man mit Ole Boog sehr schnell auch einen neuen Mann verpflichtet. Wie empfindest du das? Wie findest du das auch? Also, ist das eine gute Entscheidung von Borussia? Ist da alles gut verlaufen? Was ist deine Bewertung dieser ganzen Umwälzungen?
Also überraschend war es für mich schon. Ich hätte auch gedacht, dass dieser Wechsel eher so im Sommer vonstatten geht. Jetzt haben sie konsequenterweise jetzt den Cut gemacht, haben Ole Boog geholt, der ja unter anderem auch Gespräche geführt hat mit Borussia Mönchengladbach, die auch großes Interesse hatten. Also war schon ein oder ist ein Manager, der von vielen Vereinen beobachtet wurde. BVB hat sich jetzt dazu entschieden. Ich glaube, wenn du Matthias Sammer hast, der ein großer Fürsprecher ist dafür, dann spricht das eigentlich für sich. Er hat ja so ein bisschen auch Sympathien für den BVB. Ich glaube, das war auch nochmal so ein kleiner Faktor, der wichtig war, dass er sich wirklich auch mit dem Verein identifiziert. Und er hat ja bei Elversberg vor allen Dingen schon bewiesen, dass er es kann. Und Matthias hat ja auch gesagt, diese Qualität, die du in der zweiten Liga zeigst, die kannst du in der ersten Liga jetzt auch zeigen, mit mehr Möglichkeiten, die der BVB ja hat. Also ich bin gespannt, es ist ein spannendes Projekt. Ja, leid muss es mir jetzt nicht tun für Sebastian Kehl. Ich glaube, er hat das selber irgendwie auch gefühlt. Er war ja ein paar Mal hier in der Sendung, wir haben uns hinten ein paar Mal ausgetauscht. Und da hast du schon gemerkt, dass da eine gewisse Unzufriedenheit dann doch herrscht. Jetzt ist es zu dieser Trennung gekommen. Ich wünsche dem BVB, du bist ja glühender BVB-Anhänger, alles Gute für die Zukunft. Mal gucken, ob es klappt.
Heiko ist in der Tat glühender BVB-Anhänger, lebt in Dortmund. Wie nimmst du das auf? Kehl war 24 Jahre im Verein, ist dort als Spieler und jetzt auch als Funktionär bei vielen positiv gesehen worden. Zuletzt teilweise auch von der Anhängerschaft ein bisschen negativ. Was ist Was ist dein Fazit dieses harten Schnittes?
Ich sage erstmal vorab, meine Frau hat mir gesagt, nimm eine Valium, damit du nicht zu sehr draufhaust. Jetzt habt ihr aber gerade bei So schaut's aus, die Rubrik liebe ich, eigentlich schon alles an Beleidigungen und Beschimpfungen reingehauen.
Dann kannst du sie dir ja sparen. Ne?
Also, nein, es ist in der Tat, auch ich wusste oder habe geahnt, dass es mit Sebastian Kehl aufhören wird oder dass er aufhören wird, weil er ist jetzt zu seinem Glück gezwungen worden. Er hätte, weil es war eine große Liebe, Borussia Dortmund, und er hat sicherlich schon öfter darüber nachgedacht, woanders hinzugehen. Aber auf der anderen Seite, Haus in Dortmund, Familie in Dortmund, auch wenn die getrennt sind, aber die Kinder. Mhm. Es gab ganz viele Gründe, da zu bleiben. Und der Hauptgrund ist eben die Liebe zum Verein, der Spaß. Und das hat ihn, glaube ich, die ganze Zeit davon abgehalten, irgendwann mal auf den Tisch zu hauen, Rückgrat zu zeigen, zu sagen, pass mal auf, jetzt habe ich aber die Nase voll. Hier reden mir immer drei Leute.
Man hätte ja auch in der Situation, als Lars Ricken ihm vorgezogen wurde, ja, als Geschäftsführer,
hätte er auch schon gehen,
auch schon gehen können.
Ja, das hat kein Mensch in Dortmund verstanden. Das ist es. Dortmund sind zwei Dinge, die keiner verstanden hat. Warum Ricken für Kehl, der ja vorher noch diese Management-Ausbildung gemacht hat und hospitiert hat und wirklich top im Thema war, bei Susi Zorc ja hospitiert hat und quasi eingearbeitet wurde. Keiner hat verstanden, was jetzt auf einmal Ricken da soll. Und nach wie vor versteht in Dortmund, ich habe auch jetzt gerade einen guten Satz von ihm gesehen, Matthias Sammer, die Rolle versteht in Dortmund auch nach wie vor niemand. Denn wenn du einen Sportchef hast, der selbst Champions League gespielt hat und ein Tor geschossen hat, mit dem die das gewonnen haben, brauchst du eigentlich nicht noch einen externen Berater. Wenn ich zu meiner Bank gehe und möchte beraten werden über meine Anlagen, über meine Aktien, dann möchte ich auch nicht, dass noch so ein abgehalfterter Sparkassenkollege dazukommt, der meinem Bankberater
erklärt. Aber Sammer ist nicht abgehalftert. Also ja, bitte. Also wirklich. Ja, wenn du das nur auf deine Sparkasse beziehst, vielleicht. Aber
nein, aber also mein Anlageberater braucht nicht noch einen von der anderen Bank, der ihm erklärt, wie es geht.
Aber du hättest doch lieber die Valium nehmen sollen.
Das war ein Placebo, hat ihm seine Frau untergeschoben. Wirklich so beruhigend.
Ich habe es unter die Zunge
gelegt. Aber natürlich ist die Frage, oder da, Heiko schildert das aus der Emotion, du bist ja als Schalker sowieso sehr, sehr nüchtern kritisch, was den BVB angeht. Nun kommt Ole Boog in eine Situation oder in ein Machtgefüge, in einen Führungszirkel, der sicher anders ist als das, was er gewohnt ist vom SV Elversberg.
Also ich verstehe bei der ganzen Geschichte eines nicht. Was macht eigentlich Lars Ricken?
Ja, genau. Ja.
Also,
naja. Ja.
Also, wir halten mal fest, ein Dortmunder und ein Schalker sind einer Meinung.
Also ich glaube, er macht sich einen schlanken Fuß.
Ja.
Er ist ja als Geschäftsführer Sport die Nummer 1. Mhm. Und Kehl war die Nummer 2. Und jetzt ist Boog die Nummer 2. Es heißt aber, wir haben mit dem Kader von Kehl keinen Titel gewonnen. Weg. Boog, die Frage der Woche heißt, glaube ich, gleich, ist Boog in der Lage, den BVB wieder an Bayern heranzuführen? Warum denn Boog? Warum fragen wir denn nicht, ist Ricken in der Lage? Ricken ist der sportlich Verantwortliche. Und zieht er die Konsequenzen, wenn es jetzt wieder nicht klappt, geht dann Ricken? Also ich verstehe die ganze Konstellation in Dortmund gar nicht.
Aber
Ricken macht sich für mich einen schlanken Fuß. Ich auch die Interviews von ihm, ich sehe nie, dass er irgendwie da so für sich selbst Verantwortung übernimmt. Es ist immer der Sportdirektor bei euch, ne?
Ja.
Wir sind ja alle noch aufgewachsen, dass in den Clubs einer den Job gemacht hat. Das war bei Bayern Uli Hoeneß, das war bei Schalke Rudi Assauer. Plötzlich sind in jedem Job mehrere.
Ja.
Nur nochmal, Ricken ist die 1 und Kehl und jetzt Boog die Nummer 2. Aber die Verantwortung und die Konsequenzen trägt immer nur die Nummer 2. Das verstehe ich nicht.
Ja, du hast recht, insofern, weil Lars Ricken ist ja Geschäftsführer Sport. Es gibt mit Kramer noch den, der sozusagen das Finanzielle... Mit dem
Sport
das,
ja nichts zu tun.
Genau, der hat damit nichts zu tun. Also der Sport ist Ricken, Sportdirektor Kehl, jetzt eben Boog und dann noch den Berater dazu, ja. Matthias Sammer. Ja, kann das trotzdem funktionieren mit Ole Boog, der ja unzweifelhaft große Fähigkeiten hat, weil den SV Elversberg hat er jetzt also wirklich mega hingestellt, hat viele, viele Talente gefunden, viele Spieler gefunden, die entwicklungsfähig sind. Das ist trotzdem in Dortmund wahrscheinlich eine andere Aufgabe. Ja? Also du hast da nicht so eine Ruhe, wenn es mal nicht so läuft, eine Saison oder so. Ne? Und dann hast du diese Alpha-Tiere, die drumherum sind.
Genau, ich glaube, um die Alpha-Tiere geht es vor allem. Also er ist jetzt gewohnt, in einem ruhigen Umfeld zu arbeiten, alleine zu arbeiten, das so zu machen, wie er das irgendwie braucht, auch zu scouten, die Spieler zu sich zu holen. Und in Dortmund, wie schon angesprochen, reden halt in diesem Konzert einige andere mit. Mhm. Und sie werden aber trotzdem, wenn etwas läuft, ihn dafür verantwortlich machen, wenn es nicht läuft. Also er hat schon mal einen ganz anderen Druck, damit muss er umgehen lernen und er muss auch umgehen lernen, mit denen, die da oben drüber sind, zu sprechen. Und wahrscheinlich auch das anzunehmen, dass sie nicht unbedingt auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Mhm. Und ob du dann noch deine Fähigkeiten, die du vorher bewiesen hast, in einem anderen Umfeld wieder umsetzen kannst, das ist für mich die große Frage. Dass er Talent hat auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist und ob er es nur jetzt aus dem Herzen heraus gemacht hat. Ob es vielleicht noch von Elversberg einen Zwischenschritt gebraucht hätte, bis man zu einem Top-Club geht.
Aber Almut, ich will nicht nerven, aber du sagst jetzt, reden mit. Also warum redet Lars Ricken mit? Der soll entscheiden, der soll nicht mitreden. Er ist der Mann, der entscheidet.
Aber da sind wir ja genau bei dem Punkt. Also naja, wenn er entscheiden würde...
Er tut es aber nicht.
Genau, vielleicht ist das Problem, ist ja was anderes.
Vielleicht ist das Problem Lars Ricken und nicht Kehl und vielleicht möglicherweise nicht irgendwann mal...
Also was auf jeden Fall, wo ich absolut mitgehe, Alfred, ist, dass normalerweise wird das im Team alles entschieden. Ja? Zu- und Abgänge. Ja? Das war früher so. Klopp. Das war Watzke, Klopp, Zorc. Wenn es 3-0 war, dann haben sie geholt. Wenn es nur 2-1 war, haben sie nicht gemacht. So ähnlich müsste es ja heute auch sein. Und die Bilanz, das ist das Unfaire vielleicht, wird immer nur bei Sebastian Kehl gezogen. Und Ruth, du hast mal die Zahlen rausgesucht. Die sind, was die Titel angeht, eindeutig. Aber es ist eben, auch wenn wir es so nennen, nicht nur die Bilanz von Sebastian Kehl, sondern von der gesamten Führungsriege beim BVB.
Das muss man so sehen, die Bilanz. Bleibt, so wie du sie ansprichst, also kein Titel und natürlich schmerzt diese knapp verpasste Meisterschaft 2023. Die Vitrine bleibt leer, viel Herz, wenig Silber lesen wir hier. Insgesamt, wenn wir jetzt sagen, das ist die Bilanz von Sebastian Kehl, seit er 2022 Sportdirektor ist, er war ja zuvor Leiter Lizenzbereich, dann gehören da natürlich alle anderen Namen, die ihr genannt habt, auch mit dazu. Aber man muss jetzt mal sagen, so circa 9 Millionen Transfer minus, das ist recht ordentlich. Er hat so 354 Millionen Einnahmen erzielt, 363 Millionen ausgegeben. Das sind hohe Summen, aber ganz stattlich. Und wenn wir den größten Coup anschauen mit Jude Bellingham, 127 Millionen zu Real Madrid, das war so auch noch nicht in der Vereinsgeschichte da. Also damit ist er einer der größten Deals der Vereinsgeschichte, ist damit auf alle Fälle mal gelandet worden. Bei Jamie Gittens sind sie sich ja nicht so einig, Kehl und Ricken, wer denn eigentlich für den Transfer verantwortlich war. Und bei den Flops muss man dann Sebastian Haller nennen, der mit viel Geld gekommen ist, natürlich krank war und verletzt, aber nie an das Niveau anknüpfen konnte, das man von ihm eigentlich erwartet hat. Also das ist jetzt erstmal so die Bilanz aus seiner Sportdirektorenzeit. Und jetzt natürlich die Frage, was wird er anfangen als nächstes? Welchen Job nimmt er an? Also er ist ja auch umworben zum Beispiel. Ist er hier anscheinend schon in Hamburg gesichtet worden? Ich glaube nicht wirklich, dass das sein Porsche ist. Also wer diesen Wagen fährt, der meint es wirklich ernst mit dem BVB, würde ich sagen. Aber natürlich, klar, beim HSV ist er natürlich groß im Gespräch, wäre dann mit Merlin Polzin gemeinsam dort, der Trainer eben ist. Und die Frage, ob ihm das nicht auch recht gut zu Gesicht stehen würde.
Ja, also ich glaube auch, dass Sebastian Kehl einen Markt haben wird, auf jeden Fall. Davon gehe ich fest aus. Er gilt jetzt so in der Beurteilung oft als sehr guter Verkäufer, nicht so sehr als guter Einkäufer. Ist das eigentlich?
Er hat auch richtig gute Leute geholt. Er hat Kobel geholt, er hat Schlotterbeck geholt. Das darf man nicht vergessen. Und das ist immer, und deshalb, weil du vorhin auch nach der Stimmung in der Stadt und nach den Fans gefragt hast. Ich bin ja selten in den VIP-Etagen bei Borussia, sondern wirklich in der Kneipe vorm Stadion, am Bierstand und diskutiere auch mit den Leuten. Ich poste viel, also kriege ich auch viel zurück und spreche. Ganz viele, und das finde ich so ungerecht, schieben jetzt alles so, Kehl und ja, und der Kuto ist schlecht und Chukwuemeka, den wollte aber ganz klar jemand anders haben. Mhm. Wir haben auch mal einen Mexikaner gehabt, Alvarez. Der war schon da. Der hatte schon, die Kinder hatten schon Trikots mit dem Namen. Und dann wollte Edin Terzic plötzlich doch einen anderen. Der ist Stammspieler, 93 Länderspiele, Mexiko. Also sind auch ganz viele Dinge torpediert worden.
oder kaputt gemacht worden oder gar nicht erst aufs Tablett gekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich habe ja auch eine Weile mal Fußball kommentiert, dem Sebastian mal so per Scherz geschrieben habe, hör mal, der und der, da kam immer zurück, habe ich auf dem Schirm, kostet das und das oder ist ablösefrei, der hat alle auf dem Schirm gehabt. Hm. Und der ist auch perfekt vernetzt, aber du kommst ja nicht weiter, wenn du immer wieder fragen musst. Und wenn dann eben Herr Sammer sich immer wieder nochmal einmischt und sagt, na, den doch lieber nicht. Ich meine, wir reden jetzt über Flops. Der teuerste BVB-Flop der letzten Jahre heißt Niklas Süle. Hm. Wenn du jetzt mal rechnest, was wir für den bezahlt haben. Und dann frag jetzt mal bitte, wer letztendlich den Daumen gehoben hat, dass der gekommen ist.
Ja, dann frage ich, wer hat das? Wer hat den Daumen gehoben?
Matthias Sammer.
Hm. Naja, also auf jeden Fall wird es eine...
Weil er wahrscheinlich da als externer Berater die beste Summe noch abgreifen konnte.
Nein, er kriegt dafür kriegt er.
Nein, er kriegt ja. Er wird ja. Also das muss man ja auch. Muss man ja zumindest da korrekt bleiben. Er kriegt ja eine Summe vom BVB. Er ist jetzt nicht noch kein Spielerberater, der an irgendwelchen Transfers dann da noch mitpartizipiert, muss man ehrlicherweise sagen.
Ganz kurz, um mal nach vorne zu schauen. Hm? Mir macht ein bisschen Sorgen, und das klang auch im Beitrag an, wenn Bog in der Pressekonferenz sagt, ich stehe für mutigen Offensivfußball. Also ich warte ja auf den, der irgendwann mal sagt, ich stehe auf defensiven angsthaften Fußball.
Destruktiven Fußball gegen den
Aber da stelle ich mir schon die Frage, wie passt das dann wirklich zu Niko Kovac für seine Spielidee, der ja doch einen anderen Ansatz hat, ein bisschen kontrollierteren Ansatz hat. Das wird dann wirklich spannend. Aber die Dortmunder wollten einen Perlentaucher, ein Diamantenauge, das nächste nach Mislintat. Und jetzt haben sie ihn.
Und für ihn, für Bog, ist das natürlich auch ein Treffer. Familie lebt nicht weit weg von Dortmund. Er hat eine ganz große Nähe zum Verein. Und deswegen hatte er ja auch diese Ausstiegsklausel beim Vertrag mit Elversberg drin, nur für den BVB. Wir machen jetzt einen Spot, Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann gleich weiter hier im Doppelpass. Also dranbleiben.
Ganz schwer.
Willkommen zurück beim Doppelpass. Hier wird teilweise bilateral noch sehr engagiert gesprochen, aber das machen wir gleich auch wieder on air. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen Nils Ole, wobei das Nils, hat er ja gesagt, habe ich schon lange hinter mir gelassen, also Ole Bog ein bisschen besser kennenlernen. Der hat ja durchaus viele Beziehungen auch zu ehemaligen Größen des BVB.
Definitiv, weil er nämlich selbst auch gekickt hat. Also er ist 40 Jahre alt, ihr habt schon gesagt, er kommt aus der Nähe von Dortmund, ist von Kindesbeinen an glühender BVB-Fan und das wissen vielleicht alle nicht, dass er nämlich selbst ganz ordentlich gekickt hat. Also in Aalen war er Profi, zum Beispiel an der Seite von Marco Reus, da sehen wir ein Bild aus der Zeit, oder auch an der Seite von Kevin Großkreuz. Hier sehen wir ihn in der U21 neben Mats Hummels. Also er hat auch die U-Nationalmannschaften durchlaufen. Er hat in Wien, Wiesbaden zum Beispiel auch mit Robert Andrich gekickt. Also er war schon ganz gut aufgestellt, auch als aktiver Fußballer, bevor er dann eben zum Scout wurde und dann bei der SV Elversberg so aufgestiegen ist. Und dann wollen wir doch mal hören, was Carsten Kramer zu seiner Personalie sagt.
Ich glaube, dass wir Lust darauf haben, mutig zu sein, dass wir Lust darauf haben, den BVB voranzubringen und dass wir jetzt auch mit einem frischen, unverbrauchten neuen Gesicht dem Ausdruck im Sport verleihen und vielleicht dadurch in der Lage sind, die Menschen noch mehr für den BVB zu begeistern und anzuzünden. Ich hoffe, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, dass wir Lust haben.
Ja, und das bedarf dann aber auch einer Geschlossenheit, ne? Man kann jetzt nicht nur sagen, hier, da ist Ole, viel Glück und wir schieben dich mal nach vorne, sondern da muss der ganze Verein mitmachen.
Da muss der ganze Verein mitmachen und sie müssen ihm ja auch noch mal ein bisschen an die Hand nehmen. Also wenn ich jetzt den ersten Satz, den wir von diesem Thema zu ihm gehört haben, wo er selber gesagt hat, na, ich glaube, der Kontakt ist im Januar entstanden. Man sollte, glaube ich, so klug sein, sowas nicht zu erzählen, weil das ein interner ist und ja dann auch schon wieder spiegelt, dass sie an Kehl schon sehr lange gesägt haben und eigentlich erst ihn abgesägt haben, als die Zusage von Ole Bog kam. Glaube ich, taktisch nicht ganz so klug.
Und da sieht man dann auch schon wieder, Alfred, den Unterschied zwischen einem Standort Elversberg und einem Standort Dortmund. Wenn du das in Elversberg sagst, interessiert das in Anführungszeichen regional im Saarland. Der BVB ist eben ein Verein mit so einer großen Strahlkraft, dass auf solche Kleinigkeiten eben auch anders geachtet wird. Auch da muss er sich umstellen und wahrscheinlich lernen. Und da müssen sie ihn auch ordentlich vorbereiten auf das, was da kommt. Ne?
Aber
er hat das ist jetzt eine Frage? Cool.
Ja. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Statement von mir. Ja, und ich erwartete mir von dir jetzt sozusagen die Absolution, dass ich recht habe.
Du hast recht.
Ah, danke schön. Nein, aber er hat meine Damen und Herren, ich hatte recht. Das ist nicht schön.
Ja, bitte. Also, um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen, ich glaube, dass der Bogen ein guter Mann ist. Und ich bin auch eigentlich ganz froh, wenn wir schon neu starten, dann so. Also ich hätte jetzt schlimmer gefunden, Sebastian Kehl weg, Ricken bleibt und wir nehmen irgendeinen aus der Bundesliga, der so auch schon mal hin und wieder erfolgreich war. Das ist jetzt ein Neustart. Er hat natürlich das Glück, Alfred wird mir da recht geben, in Dortmund ist nicht jetzt so eine riesengroße Presselandschaft. Da gibt es nicht drei konkurrierende, da gibt es aber keine drei konkurrierende Tageszeitungen, da gibt es nur eine und die ist handzahm. Und da gibt es ab und zu noch die Kollegen von der Bild-Zeitung. Und ansonsten ist das eine relativ friedliche Geschichte. Und wenn dann mal tatsächlich einer so was Dramatisches macht, wie die Fluchtroute von Lars Ricken und nachzeichnet, wie der immer nach den Spielen abhaut, damit er keine Interviews gibt, das ist dann schon ein Skandal fast.
Nur man muss ja auch eins sagen, dass ein Wechsel von Elversberg zu Dortmund kein Selbstgänger ist. Ne? Wir haben das Gleiche ja gehabt mit dem Trainer Horst Steffen. Da wurde genauso geredet, toller Mann, hat die zweite Liga im Griff, hat Elversberg dahin geführt und ist dann bei Werder Bremen doch, aus welchen Gründen auch immer, kann ich nicht beurteilen, ist er dann doch relativ schnell gescheitert.
Aber das
also ist schon ein großer Sprung.
Muss ja man klar, sagen. Es ist, also ist ein Sprung, wobei brauchst du dann ein anderes Netzwerk, ein anderes
Klar brauchst du einen anderen.
Ja, aber ist der Teich, in dem Elversberg Spieler sucht, nicht sogar größer als da oben in der Spitze und es ist gar nicht viel schwieriger.
Ja, aber was er jetzt braucht, ist auf jeden Fall die Rückendeckung und diesen Zusammenhalt, den es ja mit Kehl in dieser Konstellation, wenn ich das rausgehört habe von euch, definitiv nicht gab. Denn arbeitest du ja nicht zusammen für eine Richtung, sondern du arbeitest ja intern eher gegeneinander und versuchst irgendwie eine Richtung einzuschlagen. Jetzt wundert es mich nicht, dass es nicht so gut funktioniert hat. Ob es jetzt mit ihm funktioniert, ich wünsche ihm das, aber ich glaube, dann müssen sich die Verantwortlichen auch ein Stück weit ändern. Also du hast etwas gesagt über Lars Ricken, du bestätigst das mehr oder weniger, du bist ja ganz eng dran. Aber dann wundert mich, warum Lars Ricken nach wie vor immer noch in dieser hohen Position dann ist.
Weil natürlich Dortmund im Moment oder in den letzten Jahren auch immer damit sehr Punkte gemacht hat, dass wir den Stallgeruch haben, dass immer mal, wir hatten Susi Zorc, eine Legende, wir haben Sebastian Kehl, eine Legende, Lars Ricken ist auch eine Legende. Das fanden die Verantwortlichen immer schön, dass wir unsere, in Anführungsstrichen, eigenen Leute.
Ja, und das hat sich auch nicht gegen Bog gesprochen, dass er
BVB-Fan war.
Aber Stallgeruch mieft natürlich auch irgendwann.
Das hast du jetzt aber auch schon mehrfach gesagt.
Und das kostet
hat sogar geschrieben, ne?
Das heißt sogar.
Ja, also man kann es sogar nachlesen.
Dann sage ich nichts.
Man muss sich, nein, um Gottes Willen.
Ich
erlasse dir die 3 Euro.
Es ist ja auch noch so, dass Matthias Sammer da noch alle trainiert hat irgendwann mal wahrscheinlich. Ne?
Stimmt
ja.
Sogar.
Ja. Wir hören mal ganz kurz rein in einen Satz von Ole Bog aus seiner Vorstellungspressekonferenz. Da geht es um eine Grundtugend, die er ausmacht für den Erfolg des BVB.
Ich glaube, dass Fleiß die Basis des Scoutings ist und Scouting ist die Basis der Kaderplanung und die Kaderplanung ist die Basis des Erfolgs von Borussia Dortmund. Deswegen sollten wir erstmal mit Fleiß anfangen. Das ist ein guter Start.
Ich zahle mal 3 Euro.
Mach das.
Ich zahle mal 3 Euro für den Fleiß.
Aber
ja, schönen Gruß an seinen Vorgänger. Also wenn er sagt, wir sollten mit Fleiß anfangen, klingt das für mich so, als hätte es vorher keinen Fleiß
gegeben. Also interpretierst du das?
Könnte man so interpretieren. Es gab ja bei Sebastian Kehl immer den Vorwurf. Ich glaube,
da geht es eher um Scouting, um die, also sozusagen die Basis. Und dann hat das ja auch so ein bisschen aufgebaut.
Ja, aber bei Sebastian Kehl gab es ja zwischendrin immer so den Vorwurf, der macht Transfers, die macht jeder beim Bundesliga-Manager. Also hier der Waldemar Anton, der spielt ganz gut, den holen wir mal nach Dortmund und so weiter. Und es war kein Diamant dabei, den er irgendwo gefunden hat, den sonst niemand gefunden hätte. Das war so immer unterschwellig so der Vorwurf an Sebastian Kehl.
Und wenn wir da auf die Erfolgsbilanz von Bog in Elversberg schauen, wir haben da mal vorbereitet ein paar exemplarische Spieler, also Aslani, Wanner, und Ebnu Talib und Woltemade teilweise auch Leihspieler, aber Spieler, in denen er früh was gesehen hat und die sich dann auch wirklich entwickelt haben. Ne?
Ja, aber müssen sie ja alle vier noch beweisen.
Naja, aber sie sind aus dieser Zweitliga, aus diesem Level längst hoch entwachsen in gute Bundesligaspieler.
Absolut.
Woltemade, Premier League, Nationalspieler. Aslani ist auch eine heiße Aktie. Der wird sicher auch teuer verkauft, unter Umständen jetzt von Hoffenheim im Sommer. Also da sind schon gute Jungs dabei gewesen.
Ja, absolut.
Gewesen,
ne? Das sind große Talente nach wie vor. Aber das sind ja noch keine fertigen Spieler. Also er hat da schon ein Auge, ob das denn im Endeffekt reicht für den BVB. Also hier müssen wir unterscheiden zwischen ich hole etwas oder bilde etwas aus bei Elversberg oder ich muss sofort den Erfolg haben wie beim BVB und enormen Druck. Du hast permanent Druck drauf. Also das ist ein anderes Arbeiten, aber darauf wird er sich vorbereiten müssen. Aber ich wiederhole mich, dafür braucht er dann auch die Rückendeckung der Verantwortlichen.
Sein Ex-Spieler Schnellbacher hat gesagt, er muss jetzt da in Zukunft nicht mehr nach Perlen tauchen wie in Elversberg, sondern nach Diamanten. Aber das ist ja in der Tat das, was den BVB lange Jahre auch ausgezeichnet hat.
Ja.
Kagawas und andere zu holen, die keiner so richtig auf dem Schirm hatte, die dann erst mal Leistung gebracht haben und später viel Geld.
Ja, aber das ist natürlich eine Zeit gewesen, wo der BVB da Vorreiter war. Der BVB hat auch als erster großer oder als einer der ersten Vereine wirklich im Ausland nach jungen Spielern gesucht. Und wir haben dann eben so ein Sancho oder sowas gefunden. Das machen aber mittlerweile ganz viele sehr erfolgreich nach. Also das macht Frankfurt, das macht Leipzig. Das ist jetzt, das Level ist höher geworden. Du konntest dir vor 7, 8 Jahren hat Borussia mal einen Emre Mor gekauft. Das sollte der Messi der Türkei sein, der war es aber dann nicht. Der hat aber auch nur 10 Millionen gekostet, ist auch sehr viel Geld, aber das war verschmerzbar. Jetzt bist du mittlerweile in Regionen, wo du dir
einen Flop, 40 zahlen musst.
Und es ist ja nicht so, dass das nur bei Dortmund Flops eingekauft worden sind. Also
überall.
Wir sitzen hier in einer Stadt, wo Palinja und Jackson und Boe auch richtig viel Geld gekostet haben und konnten auch nichts oder können nichts. Ne?
Also, naja, also
oder wenig.
Nicht genug für den FC Bayern, sagen wir mal so. Also
für Dortmund hätte es vermutlich gereicht.
Wahrscheinlich, ja, aber was ich damit sagen will, ist nur,
da kommt der Bayer raus.
Die Latte ist einfach viel höher und du musst viel mehr Geld in die Hand nehmen. Und wenn du 30 Millionen für einen ausgibst, der nicht performt, so wie Kuto, dann kriegst du das aufs Brot geschmiert. Und wenn du dann aber der Einzige bist, der letztendlich dafür quasi die Schimpfe kriegt und die anderen wussten davon gar nichts, dass der so teuer war, das ist dann doof.
Ja, Heiko, wir wollen zum Abschluss dieses BVB-Blocks jetzt nochmal reinhören, was Sie uns gesagt haben am Dopafon. Wir hatten ja die Frage der Woche gestellt, ist Burg der dafür sorgt, dass der BVB wieder Titel gewinnt? Oder wird es auch ihm nicht gelingen, die Bayern-Dominanz zu beenden? Und das sind Ihre Aussagen.
Dortmund ist kein Elversberg. Große Unterschiede, angefangen von Spielerkäufe für wenig Geld und die alleinige Entscheidung treffen und jetzt für sehr viel Geld Transfer tätigen und alles erstmal abklären lassen. In Elversberg hatte er Ruhe, alles zu entwickeln, aber sollte in Dortmund der Erfolg ausbleiben, wird er dann den harten, rauen Wind in der Bundesliga-Alltag zu spüren bekommen.
Also Ole Burg hat in Elversberg schon fast ein kleines Wunder vollbracht. Er hat dort ganz, ganz tolle Leistungen gezeigt. Dortmund ist natürlich eine ganz andere Nummer, aber ich traue dem Ole das trotzdem zu, dass er auch in Dortmund erfolgreich wird.
Ole Burg startet ohne Glamour-Faktor. Dortmund ist aber nicht Elversberg. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Da nehme ich mein Geld in die Hand. 3 Euro für die Spreu vom Weizen, die sich da trennt. Also soweit Ihre Teilnahme am Dopafon und Ihre Meinungsäußerung. Wie immer sehr, sehr willkommen. Freut uns, dass Sie nach wie vor da immer mitmachen und Ihre Sicht auf die Dinge dalassen. Wir werden das beobachten, wie er sich einlebt, wie das wird. Das ist natürlich jetzt so mitten in der Saison ganz interessant. Und wo der Weg von Sebastian Kehl hinführt, werden wir auch beobachten. Aber ich glaube, er hat einen Markt und wird wieder im Fußball auftauchen und wahrscheinlich nicht ewig lang drauf warten müssen. So, wir machen gleich weiter hier nach einer Pause und zwar mit Manuel Neuer. Da fragen sich die Bayern-Fans, ja, bleibt er denn jetzt oder hört er vielleicht sogar auf? Wie ist das zu deuten, dass er sagt, lass uns lieber nach den Duellen gegen Real Madrid sprechen? Will er da den Schock über sein mögliches Ende der Karriere irgendwie sozusagen nicht vor diesem Spiel den Fans zumuten? Oder hat er einfach nur für sich noch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Entscheidung zu treffen? Wir werden es besprechen nach einer kurzen Pause. Oder hat er einfach nur für sich noch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Entscheidung zu treffen? Wir werden es besprechen nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Und Sie machen mit beim Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Bis gleich. Hereinspaziert ins Airport Hilton, meine Damen und Herren. Ajo von Adelt und Band unterhalten uns hier in den Pausen immer hervorragend. Und wir sind in unserer Runde zurück und wollen die letzten 15 Minuten dieser Sendung mit dem FC Bayern uns beschäftigen. Da gibt es ein paar Personalien. Gibt es da ein Raunen? War das Zustimmung oder war das ja. Anti? Zustimmung. Ah, gut, ich bin beruhigt. Ja gut, es gibt also, ja, das ist auch das polarisiert natürlich immer, die Beschäftigung mit dem FC Bayern. Da läuft es ja echt rund, aber es kommt jetzt natürlich mit Real Madrid, mit den Duellen in der Champions League und dem DFB-Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale, kommen dann die Spiele, auf die es ankommt. In der Bundesliga ist ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Die Situation beim FC Bayern, bitteschön.
Alle lieben Vincent Kompany, vor allem die Bayern-Bosse. Und der Belgier wird überschüttet mit Komplimenten. Bessermacher, Talentförderer, Menschenfänger. Und man vergleicht ihn sogar mit seinen großen Vorgängern. Kompany erfährt eine Lobhudelei wie Lattek, Hitzfeld, Heinkes und Flick. Vielleicht sogar völlig zu Recht. Denn Bayern ist nämlich so attraktiv und so jung wie seit Jahren nicht mehr. Und Kompany baut auf Talente wie Lennart Karl.
Lennart Karl ist ein super Spieler. Ich habe den kürzlich in Zürich, bin ich extra mitgeflogen, um mal den 90 Minuten zu sehen. Boah.
Und auch Spieler wie Urbich und Bischoff setzt Kompany nicht nur alibimäßig ein, sondern entwickelt sie zu echten Stützen und setzt gleichzeitig einen Wunsch der Bosse um.
Jetzt haben wir eine Mischung, so 15, 16 starke Spieler und zwei, drei Junge, die der Trainer jetzt gezwungen ist, irgendwann einzubauen. Und wenn das gelingt, dann ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten.
Es scheint zu klappen. Und ganz nebenbei gelingt es Kompany, solide Bayern-Profis wie Stanisic und Pavlovic auf ein ganz neues Niveau zu heben. Zumindest in der Bundesliga. Jetzt fehlt nur noch die finale Bewährung in der Königsklasse. Die muss übrigens auch Kompany noch unter Beweis stellen. Coole Interviews, sympathisches Auftreten, Talentförderung, alles schön und gut. Aber am Ende zählt bei diesen Herren nur eine Währung, Titel. Und zwar nicht nur die Schale. Jetzt ist Erntezeit. Und wenn der Bayern-Trainer weiterhin in einem Atemzug mit den Großen genannt werden will, dann muss Kompany die Vitrine füllen.
Ohne Frage, sagst du ja auch immer, darum geht es jetzt, also zumindest den DFB-Pokal in dieser Saison mal wieder nach München zu holen, zusätzlich zur deutschen Meisterschaft. Aber er ist auf dem besten Wege, Kompany.
Ja, ist auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ende. Das ist schon noch ein unangenehmes Spiel in Leverkusen im Pokal. Überhaupt der ganze Monat April hat das in sich, finde ich, vor allem mit den Spielen natürlich gegen Real Madrid. Und das erste ja schon eventuell des Halbfinals in der Champions League. Jetzt kommt das drauf an. Und Kompany hat es ja völlig richtig einmal im September, Oktober gesagt. Ihr könnt uns jetzt feiern, aber eigentlich interessiert es mich nicht, weil entscheidend wird das sein, was im April und im Mai passiert. Und genau darum geht es, wenn du beim Bayern München angestellt bist, Spieler bist oder Trainer bist. Du musst die Vitrine füllen. Und nur daran wirst du am Ende einer Saison dann gemessen.
In dem Beitrag die Aussagen von Uli Hoeneß hier aus dem Doppelpass. Ist Kompany denn gezwungen worden, die Jungen einzusetzen? Oder ist das eine Überzeugung, die er sowieso selbst hat als Trainer?
Teils, teils. Also wenn es im ersten Kompany ja in München Kritik an ihm gab, dann gab es eben die Kritik, der setzt zu wenig auf die jungen Spieler. Und Uli Hoeneß hat es ja gesagt, jetzt zwingen wir ihn quasi dazu. Also Vincent Kompany hat sich nicht dagegen gewehrt, aber die Situation ist natürlich auch eine andere. In der vergangenen Saison, da musste er erst mal diesen Verein ein bisschen ordnen, musste sich selbst einen Namen machen. Er war die C- oder D-Lösung. Er musste erstmal vorsichtig sein. Und wenn du vorsichtig sein musst, setzt du jetzt nicht unbedingt auf die 16-, 17-, 18-Jährigen. Jetzt hat sich da so ein Biotop entwickelt. Sportlicher Erfolg da, Erfolg ist da. In der Bundesliga hast du einen gewissen Vorsprung. Du hast die jungen Spieler, also setzt du sie auch ein. Aber wenn der Vorsprung in der Bundesliga nicht so groß wäre, dann würden wir jetzt nicht reihenweise die 16-, 17-Jährigen sehen.
Hinten diese große Galerie an Jugendspielern, die er alle zu ihren Debüts geführt hat. Natürlich der größte, Lennart Karl. Wie wichtig war es denn für Vincent Kompany, seinen Spielstil erstmal wirklich zu implementieren, sodass jeder weiß, was er auf welcher Position zu tun hat? Macht das das dann nicht einfach auch logischerweise einfach, auch mal junge Spieler reinzuwerfen, wenn die Rollen klar definiert sind?
Erstens die Rollen und zweitens muss er auch seine Spieler erstmal kennenlernen. Und dafür ist halt das angesprochene erste Jahr auch wichtig, dass man weiß, wie ticken die denn, wen kann ich denn vielleicht auch in welcher Kombination auf den Platz stellen? Weil es gibt erfahrene Spieler, die Junge unterstützen. Es gibt vielleicht auch erfahrene Spieler, die das nicht so gerne sehen, wenn Junge eingesetzt werden. Und diese Dynamik in der Mannschaft muss auch passen, damit die jungen Spieler sich wohlfühlen und vielleicht auch eine Leistungsexplosion hervorbringen. Und dann kommt auch immer noch dazu, ob vielleicht eine Verletzung die Vorlage gibt. Also bei Lennart Karl hat das ja auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass Musiala ausgefallen ist, dass er vielleicht da die Chance nochmal mehr bekommen hat. Und das hat momentan dieses Zusammenspiel von allem, hat Kompany ganz gut im Griff. Und ich bin gespannt, wer von denen, die eben hinten waren, auch nochmal dann oben ankommen, wie es Lennart Karl in der Nationalmannschaft.
Ja, oben ankommen glaube ich schon, aber in der Phase jetzt im April oder Mai werden wir keinen davon sehen. Ausnahme ist Karl, Ausnahme wird vielleicht Bischof sein, vielleicht Urbik, sollte Neuer nicht frühzeitig zurückkommen. Ansonsten wirst du die anderen in der Phase nicht sehen.
Du hast früher als Kapitän natürlich auch dafür gesorgt, dass junge Spieler integriert werden, dass sie sich zurechtfinden. Wer macht das heute? Wer ist heute Ansprechpartner für junge Spieler? Wer kümmert sich um die beim FC Bayern?
Ja, bezogen auf Urbik ist es natürlich Manuel Neuer, aber da spielt Joe Kimmich schon eine ganz wichtige und entscheidende Rolle, aber auch Harry Kane. Ich glaube, bei Bayern München wird sich eines nie ändern, auch wenn wir sagen, die setzen so ein bisschen mehr auf junge Spieler oder auf die Jugend. Du wirst immer eine Achse haben müssen, die eine Erfahrung hat, also vom Alter her, und auch Persönlichkeiten, also Spieler wie Ntan, Upamecano, die eben diese Erfahrung haben, Kimmich im Zentrum, der Pavlovic mit an die Hand nimmt, an der Seite wird er wachsen, oder Harry Kane vorne. Das sind ja Spieler, die anderen denn besser machen. Ich glaube, das wird immer entscheidend sein, und da kannst du nicht auf die Jugend setzen, wenn du bei Bayern München verantwortlich bist.
Ja. Also die Bayern machen sich halt auf den Weg, so Leute, wie du sie genannt hast, wie Sacha Boye zum Beispiel, in Zukunft nicht mehr brauchen zu müssen, sondern dass du eben diese Topstars hast mit Diaz, mit Kane etc., mit Musiala, aber dass du nicht unbedingt diese Mittelklasse-Leute brauchst, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis da nicht stimmt, sondern da kannst du dann die Jungen nachschieben, auch als Zeichen an den Campus. Also als Tom Bischoff geholt worden ist, gab es ja so ein bisschen Rumoren an der Ingolstädter Straße, dass man gesagt hat, solche Leute haben wir doch eigentlich selbst, wieso müssen wir den aus Hoffenheim holen, und jetzt werden eben die Zeichen gesetzt.
Ablösefrei, ne?
Das schon, aber gibt ja durchaus, wie man weiß, auch gute Spieler am Campus. Ja. Und denen ein Zeichen zu setzen, auch den Leuten, die sie ausbilden, also die Trainer am Campus, die schauen ja auch drauf, mache ich hier eigentlich nur Robinsonade und bilde ein paar Leute aus, aber niemanden interessiert. Ja. Oder arbeite ich wirklich für die erste Mannschaft mit? Also gerade dieses Zeichen setzen an den Campus ist bei den Bayern derzeit sehr wichtig.
Damit gehen wir jetzt mal kurz zu Ruth, die mit unserer Rubrik mit der weißen Weste weitermacht. Und das führt uns dann natürlich zu Manuel Neuer und seiner noch ungeklärten Zukunft beim FC Bayern München. Ruth, bitte.
Ja, die Zukunft ist nach wie vor ungeklärt, aber er hat zumindest jetzt, und das war ja auch so ein Wegweiser, wo man sagt, okay, das möchte man abwarten. Er hat jetzt seinen 40. Geburtstag gefeiert, am Freitag, großes Jubiläum. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal von uns im Kreis von Familien und Freunden. Ja klar, würde ich sagen, das verdient einen Applaus. Was für eine gigantische Karriere, egal ob er weitermacht oder nicht. Und er hat natürlich diverse Glückwünsche bekommen. Robert Lewandowski sagt, der legendär, der Revolutionär Mats Hummels denkt sofort, besser als jeder andere, der jemals in einem Fußballtor stand. Das ist auch mal wirklich eine Auszeichnung. Basti Schweinsteiger, mir fällt sofort The Wall ein. Der kommt am Bälle ran, da denkst du, das geht eigentlich gar nicht. Einfach absolut Weltklasse. Kann man sich wirklich anschließen. Und Gigi Buffon, also ein Torwartkollege, der ja bis er 45 Jahre alt war, noch auf dem Platz gestanden hat, der schickt auch Grüße.
Ciao, grande Manuel. Sono Gigi Buffon e in questo giorno speciale
volevo cogliere l'occasione di farti tantissimi auguri di buon compleanno. Spero tu possa passare una bellissima giornata, perché 40 anni sono un bel traguardo, soprattutto se lo si passa in campo. Tanti complimenti per quello che hai fatto, per quello che stai facendo, per quello che farai, e l'unica cosa che ti auguro è salute e felicità. Ciao ciao da Gigi.
Gesundheit und Zufriedenheit wünscht er ihm natürlich und sagt, das ist ein Meilenstein, wenn man in dem Alter noch auf dem Platz stehen kann, und er weiß ja, wovon er spricht. Allerdings bei unserem Weiße Weste-Ranking steht er nicht auf dem ersten Platz, da ist er an Rang 5, wie wir sehen. Gregor Kobel ist auf der 1 und insgesamt haben wir im März 14 Weiße Westen für unsere Rubrik, das heißt 700 Euro ins Phrasenschwein von Schöner Wohnen Polarweiß. Herzlichen Dank.
Danke dir, Ruth. Wie gut ist Manuel Neuer noch, und wünschst du dir, dass er weitermacht?
Also er ist, wenn er topfit ist, ein super Torwart. Das haben wir auch Anfang der Saison vor allem gesehen. Da haben alle schon ihn wieder ins Nationalmannschaftstor hineingelobt. Natürlich kommen die Verletzungen immer zur Unzeit. Das ist etwas, was man mit 40 Jahren, glaube ich, gut steuern muss mit der Belastung. Und darum geht es auch. Ich denke, er hat sich jetzt auch diese Bedenkzeit genommen, um selber festzustellen, kann mein Körper das noch und will ich das noch? Weil er ist, denke ich, so ehrgeizig. Wenn er spielt, dann will er auch auf dem höchsten Niveau spielen. Er will nicht nur irgendwie ein bisschen spielen, sondern er möchte gerne der Beste sein. Und er möchte auch keine Zweifel an seiner Position lassen. Und das kann man halt nur leisten, wenn der Körper mitmacht. Und ich bin gespannt, ob er jetzt dann wieder so zurückkommt, dass er sich selber darin wohlfühlt.
Du hast ja in einem Exklusivinterview mit Max Eberl auch über Manuel Neuer gesprochen. Und da gibt es schon auch eine Erwartungshaltung an seine Leistungsfähigkeit, an ihn, an Manuel Neuer. Bei aller Dankbarkeit und bei all den unbestreitbaren Verdiensten, die er hat für den Verein.
Ja, das war im Februar, und zwar zwischen der zweiten und der dritten Verletzung, die sich Manuel Neuer in diesem Jahr oder in dieser Saison zugezogen hat. Und da hat Max Eberl eben gesagt, also wir müssen mal gemeinsam rausfinden, ob Manuel sich da sicher ist, dass er in der kommenden Saison genauso gut ist, wie er jetzt ist. Mhm. Und da hat man ja schon gemerkt, okay, da gibt es den Anspruch auch des FC Bayern, ihn nicht nur als Maskottchen mitzunehmen, sondern auch wirklich als Nummer eins, weil Fakt ist ja auch, man ist mit dieser Konstellation, mit dem erfahrenen Manuel Neuer, mit dem Jonas Urbich als Kronprinzen auf der 2, ist man derzeit extrem zufrieden, und das würde man schon gerne noch weiter retten in eine weitere Saison, sofern eben der Körper von Manuel Neuer mitmacht.
Und Stefan hat ja immer gesagt, du bist davon überzeugt, dass er weitermacht. Das hat sich nicht geändert. Wir machen jetzt einen Spot, 15 Sekunden, dann sind wir gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Ruth, jetzt hat das Rumgerenne ein Ende. Endlich bist du bei uns in der Runde angekommen. Aber eine Sache wollte ich noch besprechen mit dir, Stefan. Olise, ja, der überragend spielt. Da gibt es jetzt Gerüchte, Angebote in Größenordnung 200 Millionen aus der Premier League, Liverpool. Uli Hoeneß hat gesagt, das bringt uns gar nichts, die 200 Millionen. Da haben wir 430.000 Mitglieder. Was bringt uns das Geld auf dem Konto? Wir wollen den auf dem Feld haben. Glaubst du, dass der FC Bayern bei solchen Spielern das auch immer durchhalten wird, auch die verrücktesten Angebote auszuschlagen?
Bin ich von überzeugt, ja. Und er würde sich auch selber einen Gefallen tun, weil er fühlt sich unfassbar wohl hier in München, in der Mannschaft. Ich glaube, sportlich gesehen sind wir uns alle einer Meinung, dass er herausragend ist, ein Unterschiedsspieler ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er im Sommer den FC Bayern verlässt. Darüber redet man vielleicht mal ein Jahr, bevor der Vertrag ausläuft. Dann kann man vielleicht darüber reden, aber ich würde eher dahin tendieren, den Vertrag versuchen noch mal zu verlängern, logischerweise.
Glaubst du, dass da die Bestrebungen auch schon hingehen?
Also der Vertrag läuft bis 2029. Das heißt, wenn du ihn wirklich verkaufen willst, musst du das 2028 machen, damit es Geld gibt. Mhm. Wenn du das nicht willst, musst du dich 2027 schon darum kümmern, dass der Vertrag verlängert wird. Wir wissen ja, dass die Aufsichtsräte daran interessiert sind, dass der Kader früh steht und nicht zu spät verhandelt wird und man da nicht in Probleme gerät. Und solche frühzeitigen
Verlängerungen kosten immer viel Geld, Gehalt.
Ja, richtig. Max Eberl sagt die internen Transfers. Was bei der Personalie noch interessant ist, Uli Hoeneß hat ja den Frankfurtern so nebenbei so gesagt, naja, man darf halt nicht immer die besten Spieler verkaufen, ja. Dann bleibt man auch erfolgreich. Das lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man der FC Bayern ist, aber da können die Bayern dann ihren Worten Taten folgen lassen und zeigen, selbst 200 Millionen interessieren uns nicht. Aber Thema Inflation, vielleicht ist der Olisea in 2 Jahren 300 Millionen wert.
Genau, wer weiß. Also vielleicht ist das Abwarten da dann sogar ökonomisch noch sinnvoll. Ruth, du hast auch zum Geld Abschluss, gesammelt, oder?
Ja, zum Abschluss der Sendung geht es wieder zu mir mit den Spenden. Und wenn wir schon dabei sind, früh genug was sichern, würde ich sagen, früh genug Tickets sichern für Dopa on Tour. Denn wir diskutieren ja so gerne hier in unserem Umfeld. Und Spenden, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Willi und Lars aus Sonnebüll im Nordfriesland. Matthias und Katrin Müller aus Zwickau. Sabine und René, die Leverkusen-Fans aus Leipzig. Von Timo, Löwen unter Jesingen. Schon gewartet, bis hier ein bisschen Stimmung aufkommt. Westsachsen-Bazis, Malerfirma Webe und Webe aus Itstein, Familie Lenz und Familie Kehfeld aus Schwerin, Chancentodkönig aus Reuendorf e.V., Walking Soccer Abteilung aus Frensdorf, Vanessa und Tobias aus Bayreuth, Ralf und Gabriele Kösters aus dem Saterland, Boogies Lustreisen AG, Malte.
Lustreisen.
Da habe ich mir schon gedacht. Malte und Marek Bösch, Frank Bigalke von der SG Schaumburg. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke sehr. Damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Sendung. Axel Schlückchen, Rosi.
Boogies Lustreisen.
Zum Anstoßen, du musst auch nicht trinken. Versprichst du mir, dass du nächstes Mal versuchst,
pünktlich zu sein?
Ja, aber das liegt ja lang gar nicht an dir. Du musst uns die Lufthansa auch versprechen. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ich nehme nächstes Mal wieder den Zug.
Komplette Sendung bei der mit dir besprechen. Also vielen, vielen Dank für heute. Danke euch allen. Kommenden Sonntag natürlich wieder ein Doppelpass. Dann mit Bundesliga 7 Spiele am Samstag. Gibt also viel zu besprechen. Rosi, alles gut und morgen Daumen drücken für die deutsche